Hallo, hier ist Steffen Christmann, Winzer aus der Pfalz und Präsident der VDP Prädikatsweingüter. Ich freue mich, dass ich das Intro machen darf für das Gespräch mit Theresa Olkus. Sie ist jetzt seit 3 Jahren meine linke und rechte Hand im VDP und unterstützt mich dabei, diesen über 100-jährigen Verband nach vorne zu bringen, zeitgemäß zu halten, zu modernisieren. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie versteht, wie wir Winzer denken. Sie kommt ja aus einer Winzerfamilie aus dem Taubertal, ist so geerdet und ist mit dem Weinbau aufgewachsen, hat aber auch ein großes Verständnis dafür, was der Spitzenweinbau braucht und was er denkt und wie der deutsche Wein insgesamt nach vorne kommen kann. Es ist wirklich schön gewesen, wie sie mit uns zusammen angefangen hat, mit Hilke und mir. Und uns war beiden schnell klar, dass sie wirklich unglaublich viel Potenzial hat und was für ein Glücksfall sie für den VDP ist. Insofern freue ich mich, mit ihr zusammenzuarbeiten, die Zukunft des deutschen Spitzenweinbaus zu gestalten und wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast.
Willkommen zu Sommy and Friends, der zweimonatlichen Ausgabe, wo wir versuchen, ganz besondere Menschen aus der Weinbranche zu finden, die uns etwas über Sommys erzählen können, wie sie diese sehen, wie sie diese empfinden, was einen guten Sommy ausmacht. Und natürlich haben meist diese Menschen auch eine ganz, ganz besondere eigene Geschichte, eine eigene Verbindung zum Wein, zur Weinbranche, so wie unsere heutige Gästin. Manche von euch, die nicht komplett in dieser Weinbranche verankert sind, werden Sie wahrscheinlich niemals kennenlernen, denn sie ist eine der großartigen Frauen, die hinter den Kulissen einen der außergewöhnlichsten Winzervereinigungen, dem VDP, leitet als Geschäftsführerin. Was sie bewegt, wie sie das geworden ist, das erzählt sie uns und darauf freue ich mich. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe, bei den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und beim Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass Sie da sind, dass Sie uns unterstützen, dass Sie das hier möglich machen, dass wir jede Woche einen Fachmann, einen Sommi oder wie in dieser Woche bei Sommy and Friends eine ganz außergewöhnliche Person aus der Weinbranche präsentieren dürfen. Denn dank Ihnen ist sie heute hier. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Theresa Olkus! Was sind Sommis für dich?
Für mich sind und waren Sommeliers immer Leute, von denen ich sehr viel gelernt habe. Mhm. Und das hat an sich schon begonnen, als ich noch studiert habe und in Stuttgart war, an der Uni in Hohenheim. Und ich mit dem Bernd Kreis zu tun hatte und auch damals sogar überlegt habe, ob es nicht was wäre, um mehr über Wein zu lernen, eine Sommelier-Ausbildung zu machen. Und er hatte mir damals geraten, weil ich ja jetzt nicht, ich wusste ja schon, dass ich an sich nicht in den Service, ich wollte einfach was über Wein lernen. Und er hatte mir damals auch geraten, einfach möglichst viel in irgendwelche Anbaugebiete zu fahren oder in Restaurants zu gehen, mit Leuten zu sprechen, die viel Ahnung haben. Und so war es früher und so ist es bis heute, dass ich einfach ganz viele Persönlichkeiten über die Jahre da kennengelernt habe, die eben Sommeliers waren oder sind und von denen ich viel gelernt habe, weil mir immer sehr geholfen hat, mit Leuten viel zu probieren, die mehr Ahnung haben als ich. Und natürlich gilt es auch für Winzerinnen und Winzer und ganz viele andere Akteurinnen und Akteure in dieser ganzen Weinwelt. Aber ich muss schon sagen, von Sommis habe ich sehr viel gelernt. Deswegen sind sie für mich sehr gute Lehrerinnen und Lehrer.
Und was lernst du von denen? Weil das Technische, dafür hast du ja deine Winzer. Und für Kommunikation bist du ja ständig mit Journalisten zusammen. Was können dir Sommis vermitteln? Ist es die Kommunikation zum untereinander oder?
Ja, auch. Also natürlich, klar, die technische Seite lernt man viel, wenn man in den Kellern oder in den Weinbergen mit den Erzeugern tatsächlich unterwegs ist. Aber ich finde so, man, oft blicken Sommies ja auch nochmal anders drauf, weil sie auch die spannenden Geschichten dahinter für ihre Gespräche am Tisch benötigen. Zumindest war das für mich so. Wir haben nämlich hier eine Gemeinsamkeit, Silvio, die mir bis gestern nicht bewusst war.
Dass wir beide in der Speisemeisterei gearbeitet
haben. Ja, richtig, ja. Genau.
Mhm. Ja. Das fand ich auch so niedlich. Also, ja, niedlich, das fand ich so großartig. Zum einen, als ich bei dir irgendwann mal Hohenheim gelesen habe, fand ich das natürlich sehr, sehr berührend, weil es auch so mehr oder weniger der Anfang meiner Sternegastronomie war. Interessanterweise war ich vor anderthalb Wochen mal wieder in Stuttgart nach Ewigkeiten und ich bin dann nach Hohenheim mal wieder hochgefahren und das war so, da blühte so mein jugendliches Herz wieder auf. Und da habe ich mich umso mehr auf unseren Termin, unser Gespräch heute gefreut, ja. Und so uns verbindet Hohenheim.
Ja, total. Und da konnte ich ja, obwohl ich das ja, um die Geschichte von gerade eben zu Ende zu machen, ich habe das dann nie gemacht, diese Ausbildung. Ich bin eigentlich dem Rat letztlich von Bernd gefolgt und habe ganz viel außenrum eben kennengelernt und nicht diese professionelle Ausbildung gemacht. Aber ich habe eben in Hohenheim Kommunikationswissenschaft und Medienforschung studiert und das auch 5 Jahre, also den Bachelor und den Master dort gemacht. Deswegen war ich da recht lange. Deswegen geht's mir so wie dir, wenn ich am Schloss stehe. So war ich nämlich auch vor anderthalb Wochen da erst wieder. Und dann ist es wirklich wie so, ja, einfach eine längere Wirkungsstätte. Jetzt nicht nur in der Speise, da war ich so 2,5 Jahre ungefähr, aber halt einfach, weil es die Uni war. Und da durfte ich dann, also einfach auch am Anfang schnuppern und mit der Zeit immer mehr Verantwortung für Wein übernehmen. Und da konnte ich diese Seite ja auch mal kennenlernen, dadurch, dass ich das sozusagen selbst war. Und mir ist ganz wichtig, ich war quasi als Sommelier dort angestellt oder eigentlich als Werkstudentin, wenn man es mal so nimmt, aber ich hatte diese Rolle zumindest dort und trotzdem hat mir ja ganz viel gefehlt, ne? Also aus dieser Ausbildung, nämlich genau das am Tisch, genau diesen Service, genau den Umgang, also da musste ich mir ganz viel abgucken und erst mit der Zeit lernen. Ich hatte einfach nur Lust, über Wein zu sprechen und das Leuten näher zu bringen und habe gemerkt, dass oft einfach so diese Geschichten zu den Winzerinnen und Winzern, vielleicht zur Lage, zur Herkunft, warum der Wein so, also ich glaube einfach, dass Sommeliers sich so viele Gedanken auch machen, wie man das dann weitervermittelt und das macht sie zu guten Lehrern, weil sie so viele andere Seiten nochmal sehen.
Wie sie es auch schaffen, wenn sie es denn machen, einen emotionalen Mehrwert zu diesem Wein aufzubauen, den man sich ja selber kaufen kann, den ja jeder auch irgendwo bestellen kann. Aber sie versuchen das ja so absolut hoch zu stilisieren in einer gewissen Art und Weise, dass man in dem Augenblick nichts anderes möchte als diesen Wein oder dass das so die absolut perfekte Wahl natürlich ist. Und
ganz genau, es ist fast schon wie so eine Übersetzung, weil ich jetzt auch schon häufiger die Beobachtung gemacht habe, es ist ja was ganz Besonderes mit dem zum Beispiel Inhabern oder den Erzeugern der Weingüter unterwegs zu sein. Aber es unterscheidet sich dann auch nochmal, wenn vielleicht da jemand mal nicht da ist und es macht jemand anders aus dem Team. Selbst die erzählen ja schon anders, auch wenn sie den Alltag genauso auf diesem Betrieb erleben, genauso die Philosophie kennen, aber sie erzählen das anders. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass viele da so ein bisschen Understatement unterwegs sind von denen, Eigenakteuren, also von den jetzt zum Beispiel Winzerinnen und Winzern selbst und dann jemand, der dort arbeitet oder das für eine Zeit lang begleitet, auch nochmal ganz anders erzählt und so ein bisschen geht es mir auch mit Sommis, die saugen das auf, ganz viel Wissen und können es dann übersetzen und nochmal anders am Tisch transportieren und das ja war für mich immer, muss ich wirklich sagen, eine Bereicherung und zwar eben noch schöner auch das mal selbst so in diese Rolle zu schlüpfen. Und ich habe da auch dadurch, würde ich behaupten, eine wirkliche Hochachtung vor, weil ich kam da damals sehr irgendwie über Zufälle, will ich es fast schon nennen, dazu, weil ich das damals gesehen hatte, dass sie jemanden für so einfach Wein-Support Unterstützung jemanden brauchen und suchen. Und das in erster Linie mich damals beworben hatte, weil ich dachte, komm, kann ich dann mit dem Sommi mitlaufen und ganz viel lernen. Und dann war es aber so, dass die Person ziemlich kurz drauf mit dem Partner was aufgemacht hat in einer anderen Stadt, also auch ein Restaurant, und deswegen nicht mehr da war. Und dann bin ich so ein bisschen da reingestolpert und habe mich natürlich am Anfang auch immer so ein bisschen wie, ich dachte immer, oh Gott, wenn die alle wüssten, dass ich das gar nicht gelernt habe. und dazu muss man ja sagen, damals hatten die einen Stern, heute haben sie 2 Sterne. Und von daher war das schon auch, hatte ich dann natürlich auch den Anspruch, wirklich viel in kurzer Zeit zu lernen. Und davon zähre ich heute noch. Und es war einfach auch damals ein optimaler Nebenjob für mich, muss ich sagen. Also ich will es wirklich nicht missen und es ist ja auch wunderschön da. Von wann bis wann warst du eigentlich da?
Ich war von 96 bis 98 da.
Oh wow.
Ja, da haben die gerade einen 2. Stern bekommen. Küchenchef war Andreas Goldbach. Sommeliere damals Irene Kuhnert und Restaurantleiter der Herr Gartner, Florian Gartner, und Martin Oechsle war der Chef. Das war damals die aufblühende Zeit. Bernd Kreis war damals noch in der Wielandshöhe beim Vincent Kling und hatte seinen eigenen Laden, hatte so mit seinen ganzen Wettbewerben unglaublich viel Erfolg und war so die Koryphäe in nicht nur im Württembergischen, sondern eben weit darüber hinaus. Der Frank Kemmer war noch im Delice, also das war wirklich so, letztes Jahrtausend halten. Also ganz, ganz lange her. Und für mich, also das Restaurant war damals ja auch noch ein wenig ein anderes, so das schönste Restaurant eigentlich in der Republik. Also dieses Imposante und dann trotzdem dieses Kleine und Vertraute und sehr Herzliche. Deswegen bin ich da ja ganz, ganz toll mit dem Herzen dort in dieser Gegend. Ich stehe jetzt so vorm Scheideweg. Auf der einen Seite interessiert es mich natürlich, wie du überhaupt da hingekommen bist, aber ich möchte dieses Thema Zombies noch gar nicht mal so zur Seite legen, weil da interessiert mich, du beobachtest, du begleitest, du betrachtest ja Zombies ganz enorm aufgrund dessen, weil du ja teilweise die zu euren Veranstaltungen einlädst, ganz dicht mit denen zusammenarbeitest, eine ganz, ganz angenehme eben auch Beziehung hast. Aber Zombies wechseln ja häufig. Verändern sich Zombies, wenn die einen anderen Betrieb haben? Wie schaffst du es, up-to-date zu bleiben? Und bekommt man das mit, wenn Zombies wachsen oder wenn die erfahrener werden, wenn die älter werden, werden die dann anders?
Ich glaube schon, dass man sich verwandelt in der Rolle, ganz klar. Natürlich auch sicherlich mit dem Haus, in dem man ist. Aber so vom Urtyp, denke ich, kann ich dir zumindest jetzt kein Beispiel nennen, was sich total irgendwie gedreht hat. Ich finde, das hat auch was Charmantes, dass jeder so letztlich ist es auch sein Stil einerseits, aber natürlich auch, muss man dazu sagen, seine Präferenz oder sein Fokus, ne, weil viele Zombies haben ja schon irgendwo in einem Bereich vielleicht nochmal oder in mehreren Bereichen einfach nochmal tieferes Verständnis oder einfach was man persönlich vielleicht auch total mag. Und diese Marken hinterlässt man sicherlich auch immer in den Betrieben. Ich weiß, das ist auch manchmal eine Herausforderung, wenn so eine Position häufig wechselt, dass dann der Weinkeller so ein mit der Zeit irgendwie Sammelsurium aus ganz vielen Persönlichkeiten ist, die eben da waren und ihre
Duftmarke hinterlassen haben.
Das ist ja letztlich so.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Also das stelle ich mir manchmal auch nicht einfach vor, aber ich glaube, dass wir in Deutschland, finde ich, sogar noch eine recht gute Konstanz haben an Zombies, wie lange sie in Häusern bleiben. Natürlich ist es so, dass wir alle Newsletter scannen und sämtliche Social-Media-Kanäle und alles immer sofort umtragen, sobald jemand eine Position wechselt und wir das aufmerksam verfolgen und wir natürlich auch Buschfunk kennen und Co., was da passiert. Wir sind im engen Austausch mit Sascha Speicher, der ja auch immer überall up to date ist. Und insofern wir immer auch bemüht sind, so die ja, einfach wichtigsten Positionen abzudecken und berücksichtigt zu haben. Ja, also da ist man schon, finde ich, trotzdem, auch wenn es das im Jahr immer mal wieder gibt, dass irgendjemand eine Position wechselt, finde ich, sind wir vergleichsweise doch recht konstant, wenn ich das überlege und vergleiche mit, ich war letztes Jahr 8 Wochen in London im Herbst für den VDP und dort auch viel mit Leuten aus der Gastronomie unterwegs oder Händlern, die viel die Gastronomie beliefern, die sagen, es ist eigentlich, sie würden fast behaupten, dass 75% der Sommis im Jahr drauf woanders sind.
Wow.
Und das würde ich für Deutschland nicht so sehen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, glaube ich schon, dass wir da echt schon eher längere Verbindungen haben, was ja auch was total Schönes ist, weil es ist doch nichts besser, als wenn so eine Person total mit einem Betrieb und einem Haus verschmelzt und man einerseits sich natürlich auf die Küche freut von einem bestimmten Koch oder einer Köchin und die bestimmte Umgebung, aber wenn man auch weiß, dass so ein Gastgeber oder eine Gastgeberin einfach da verlässlich immer da ist. Also ich war da vor 1,5 Wochen oder wann war es? Vor 2 Wochen jetzt wahrscheinlich schon. War ich auch das erste Mal in der Wielandshöhe, weil das habe ich nie geschafft, als ich noch in Stuttgart studiert habe. Oder weiß nicht, war ich einfach damals nicht. Und so jemand, der, wo man weiß, man wird empfangen, also jetzt in dem Fall wie zum Beispiel bei der Eva Klink, auch wenn sie, ich meine, sie ist ja eigentlich Restaurantleitung, Inhaberin, aber trotzdem ja auch eng mit Wein verbunden. Und sowas ist was einfach total Schönes. Von daher freue ich mich auch, wenn der Fit da ist und das mit Persönlichkeit und Betrieb gut passt und auch lange verbunden ist.
Finde ich interessant, dass du es so empfindest. Und mit London ist natürlich ein krasses Beispiel. Ich hatte immer die Wahrnehmung, dass trotz allem die Soms ein wenig zu schnell wechseln, was natürlich in einer gewissen Phase auch der persönlichen Entwicklung unglaublich wichtig ist, dass man verschiedene Betriebe kennenlernt und dann vielleicht verschiedene Gästegruppen, vielleicht auch mal außerhalb eines Anbaugebietes, mal innerhalb eines Anbaugebietes tätig ist. Da hätte ich gedacht, wäre das aber spannender, wenn man irgendwie noch so Kommis-Sommelier ist oder sonstiges oder noch nicht diese großen kartengestaltenden Aufgaben oder diese Außenpräsenz dann irgendwo hat, weil man ja zugleich Gastgeber ist. Und wenn ich in ein Lokal immer gerne gehe und dieser Hauptgastgeber, sei es Restaurantleiter, Sommelier, der fehlt mit einmal, dann hat es für mich so den gleichen Eindruck. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn man so zum besten Freund, beste Freundin dann irgendwie nach Hause kommt und die haben einen anderen Partner. Also es ist so ein ganz anderes Ankommen irgendwie, weißt, man fühlt sich zwar dann irgendwie vertraut, aber irgendwas ist anders. Und dann braucht man erstmal wieder so eine lange Anlaufphase dann. Und wenn die einen Monat später wieder einen anderen Partner haben, fängt man wieder von vorne an. Und so ist es irgendwie dann, finde ich, auch mit Sommies, dass man jedes Mal anfängt, sich dann neu zu erklären und neu irgendwie anzukommen in diesem Betrieb, wo man vielleicht irgendwie die Küche mag oder wo man die Atmosphäre mag. Und das ist manchmal auch interessant, wenn man mit dem Sommelier, das machen ja auch viele, dann reist, dann in den nächsten Betrieb und einfach schaut, wie er sich dort dann irgendwo präsentiert. Aber es hat immer was mit Umgewöhnung zu tun und so in ein Restaurant zu gehen, in das man gerne geht, das ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Daher.
Ich weiß, was du meinst. Ja, von daher ist es ja allen sehr zu wünschen, dass man da jemanden Passendes findet, weil es doch die Rolle sehr gut beschreibt, was du gerade erzählt hast, dass es halt doch schon von hoher Wichtigkeit ist. Und ich kann mir vorstellen, so wie es mit allem ist, ne, in Freundschaften, Beziehungen, in Arbeitsverhältnissen oder sonst wie, dass es natürlich auch persönlich passen muss. Und da, ja, brauchen manche vielleicht auch einen Anlauf länger, aber es ist auf jeden Fall einzuwünschen, dass man dort eine verlässliche Position und Person hat.
Prägt der Betrieb einen Sommelier mehr oder ein Sommelier den Betrieb? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Fällt mir schwer zu sagen. Das wahrscheinlich beides. Es hat eine Wechselwirkung, würde ich behaupten.
Ja. Man kommt wahrscheinlich eben auch auf den Charakter drauf an.
Und, ja, total. Also Ich denke, es beeinflusst sich wirklich gegenseitig. Hm. Was ja aber auch dann wieder zur Weiterentwicklung beiträgt, beiderseits.
Stand für dich aber niemals wirklich zur Diskussion, das Thema intensiv weiter zu bespielen, nach Stuttgart, nach 2,5 Jahre Speismeisterei und den Karriereweg einzuschlagen, oder?
Nie wirklich. Also für mich war immer klar, dass das der beste Nebenjob überhaupt ist. Und ich hatte dadurch, dass mein Studium, also man muss dazu sagen, ich habe 2014 in Hohenheim angefangen zu studieren und habe noch lange mit mir gehadert, ob nicht Geisenheim eigentlich die richtige Wahl wäre für mich, wenn ich später etwas mit Wein machen möchte.
Das stand schon fest damals, dass du in die, na klar, du warst gerade Weinkönigin Württembergische und warst ja da fertig. Genau. Und dann war ja das Weinthema ja mehr oder weniger schon vorgegeben, oder?
Mhm. Aber es war dann doch nicht, also ich habe den Schritt ja letztlich nie gewagt, nach Geisenheim zu gehen, weil ich noch nicht so recht, muss ich sagen, die Vorstellung hatte, wo genau es mich dann da im Wein wo es da hingeht. Und es hat sich, deswegen war auch mein Mut, also wir hatten ja, oder wir haben Weinberge zu Hause, aber kein Weingut oder so. Und für mich waren die Geisenheimer häufig die, wo es eben klar ist, die übernehmen später mal den Betrieb. Ich hatte noch nicht so auf dem Schirm, dass man ja auch einfach mal dahin gehen könnte und irgendwas anderes später mit Wein machen kann. Es gibt ja genug.
Ja.
Also es gäbe ja, hätte auch damals für mich sicherlich genug gegeben, selbst wenn man jetzt nicht den elterlichen Betrieb zu Hause übernimmt, dass sich da Wege auftun. Also trotzdem dachte ich aber, das weiß ich ja noch nicht so richtig, ob es dann wirklich sinnig ist, nach Geisenheim zu gehen, und habe mich eben letztlich entschieden, eher was Allgemeineres zu machen, nämlich Kommunikationswissenschaft. Und das war was ich immer, ich fand Medien toll, alles drumherum, und habe das ja dann auch nochmal verfolgt mit der Moderationsausbildung und so weiter. Und hat sich dann aber durch, muss ich schon sagen, solche Nebenjobs wie zum Beispiel der in der Speisemeisterei, oder ich hatte auch damals für Vinum immer gearbeitet während dem Studium.
Als Karriere-Redakteurin damals, ne?
Das, genau, ja. Das war, und auch einfach im Hintergrund viel mit den Wettbewerben organisieren und einfach, wo ich helfen konnte. So. Mhm. und das hat dann zumindest diese Weinseite für mich immer warm gehalten. Und als ich dann Praktika in anderen Bereichen gemacht habe, also in tatsächlich der politischen Kommunikation, dass ich immer dachte, ja, nee, dann, also das fand ich zwar auch spannend, aber es hatte ja nichts mit Wein zu tun. Und entsprechend hat sich das dann so irgendwie geformt, mehr und mehr. Aber ich hatte jetzt nicht, also weil ich hätte zum Beispiel auch sagen können, wenn das mir in der Speisemeisterei so viel Spaß macht, warum gehe ich nicht noch in ein anderes Restaurant und mache dort irgendwas mit Wein? Oder, aber das, ich habe da wirklich auch, ich habe da wirklich auch Respekt vor, also auch einfach einen Job in der Gastronomie. Und ja, es war irgendwie sehr vielseitig und vielfältig, so mit auch Vinum und allem drumherum. Und so habe ich dann dort noch den Master gemacht und danach eben entschieden, okay, ich habe jetzt einen Abschluss, eben Kommunikation und Medien sozusagen, und das setze ich jetzt ein für Wein. Hm. Und so hat das sich für mich eigentlich auch irgendwie gefügt.
Das war nicht nur vielseitig oder vielfältig, sondern es war ja auch viel. Also wenn du studierst und du hast einen mehr oder weniger vollwertigen Job als Sommelierin noch nebenher, und also schon alle Achtung, wow. Also
ja, so tatsächlich auch manchmal, dass ich mich gefragt habe, bist du jetzt eigentlich häufiger im Hörsaal oder bist du häufiger in der Speise? Weil wir ja dann auch immer abends alles fertig gemacht haben. Häufig bist du auch echt eigentlich spät nach Mitternacht noch nach Hause. Und ja, aber dadurch, dass es hat sich nicht wirklich nach Arbeit angefühlt. Hm. Klar gab es schon auch Phasen, in denen es dann einfach viel war. Wenn zum Beispiel Klausurenphase war, dann kam da schon noch mal alles enger zusammen. aber im Großen und Ganzen hat das, ich bin eh der Meinung, Man lernt da einfach nur dazu und das war einerseits einfach, als Studentin möchte man ja auch nebenbei sein Geld verdienen und andererseits war der Job, den ich machte, hat sich für mich nicht so wirklich wie Arbeit angefühlt und insofern war das alles immer lustig. Ich denke manchmal, ich hätte vielleicht die Studizeit noch ein bisschen mehr sozusagen genießen müssen.
Die Partys auf Hohenheim sind großartig. Also waren sie damals im letzten Jahrtausend.
Ich glaube, das sind sie auch heute noch. In der Theodor-Münz-Scheune.
Ja, genau.
ja, da bin ich dann manchmal eben nach dem Dienst in der Speise vorbeigelaufen und dachte, ja, das sollte man eigentlich auch ab und zu mitnehmen. Habe ich auch zum Teil. Aber im Großen und Ganzen hat schon alles so gepasst.
Natürlich hat sich deine Betrachtungsweise über Wein in diesen vielen verschiedenen Stationen verändert. Aber wie hat sich deine Betrachtungsweise, also vom elterlichen Betrieb, wo ihr ja schon mit Wein dann zumindest aus der Entfernung zu tun hattet, dann diese Phase, die ja war, also glaube ich, auch richtig intensiv war als Weinkönigin, die in Württemberg ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Anerkennung als in anderen Weinbaugebieten hat, wo du ja nochmal eine ganz eigene Konfrontation auch mit Wein hast und dich sicher da auch vorbereitet hast, hin zu diesem kommunikativen Teil, dann diesen sehr menschlichen Teil mit der Speisemeisterei, hin zu dem, wo du jetzt bist. Also es sind ja alle Facetten und alle Bereiche, inklusive Journaille, die man vom Wein betrachten kann.
Ja, ich denke heute auch häufig so mit dem heutigen Job, dass das alles sehr gute, dass das alles eine sehr gute Vorbereitung war, weil man es eben aus diesen verschiedenen Perspektiven angucken konnte. Nie, also ja, immer für eine Zeit lang, aber doch recht unterschiedlich. Und heute habe ich mit der Journalie zu tun, heute habe ich mit den Sommis zu tun, heute klar auch mit den Winzerinnen und Winzern draußen im Weinberg. Ich war ja dann noch in Südafrika, um diesen Kellerteil noch zu lernen, weil ich kannte von zu Hause ja immer nur den Weinberg, weil wir die Trauben zur Genossenschaft geliefert haben und entsprechend für mich das da so ein bisschen aufgehört hat. Das heißt, in Südafrika konnte ich dann den Kellerteil noch lernen und ja, irgendwie war das wie so ein Puzzle, was sich dann heute, selbst auch ein Praktikum in der politischen Kommunikation, ich meine letztlich, was ich heute mache, der Verband ist eine Interessensvertretung, es ist politische Kommunikation nach innen und nach außen. Also insofern war das zumindest eine gute Vorbereitung. Nicht, dass ich das heute alles perfekt beherrsche, es ist ein stetiges Lernen, aber es war für die also als Voraussetzung, glaube ich, recht hilfreich und gut. Und so hat sich auch mein Bild vom Wein zusammengepuzzelt. Und was darüber steht, ist, dass Wein in all diesen Bereichen einfach immer ein Verknüpfer, ein Vermittler, ein Türöffner war. Wie häufig ging es mir so, dass ich irgendwo hinkam und ich kannte kaum eine Person in diesem Raum. So ging es mir als Weinkönigin, so ging es mir, so geht es mir heute noch. Ne, wenn ich auf irgendeine Veranstaltung gehe, okay, selten inzwischen muss man ehrlich sagen noch, dass man jetzt wirklich gar niemanden kennt, aber man kommt ja doch in so unterschiedliche neue Situationen rein und man hat dann halt, ich finde, mit Wein so schnell einen Zugang und ein Thema mit Leuten, also vor allem, wenn wir jetzt mal außerhalb der Branche unterwegs sind, dann ist es halt immer für Leute sofort so ein Thema, wo sie sich einhaken können und deswegen muss man ja auch mal ehrlich, weiß nicht, wie du das siehst, sagen, dass Wein ein extremer, also es ist so leicht, darüber ins Gespräch zu kommen.
Ja, weil es halt so viele verschiedene Ebenen gibt. Es geht über Tourismus bis hin zu Erlebnissen, zum Feiern, zu Wirtschaft, Industrie. Also es gibt ja diese vielen verschiedenen Ebenen, wo man dann eben auch bis hin zum Politischen sich darüber austauschen kann und abendfüllen. Selbst wenn man denjenigen nicht kennt, nichts von dem Background oder was der vielleicht von der Profession her macht, ist es ein allumfassendes und verbindendes Element, mit dem man ganz, ganz tiefsinnig oder eben auch leichtfüßig kommunizieren kann.
Ganz genau. Und so jeder hat irgendwo so seine Geschichte zum Wein.
Ja.
Also ob das irgendwo mal eine Reise war oder ob das ein Bekannter ist oder ein bestimmter Wein selbst. so häufig ging es mir schon so, und so war es letztlich auch in dem Podcast, den ich dann mit dem Deutschen Weininstitut irgendwann gemacht habe, der ja eigentlich genau dieses Prinzip verfolgt hat, dass man eben jemanden trifft auf ein Glas Wein und man kommt von einem ins andere ins Gespräch und als würde man sich schon länger kennen. Und auch da war es ja oft so, dass da Gäste waren, die auf den ersten Blick jetzt nichts mit Wein zu tun haben. So, was hat Veronika Ferres, was hat, weiß nicht, Paul Ripke, Jan Delay, der Sänger von Wanda, was haben die mit Wein zu tun? Aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass dann, weiß nicht, Max Herre eben doch nähe der Weinsteige aufgewachsen ist und deswegen das und das mitbekommen hat. Also jeder hat so irgendwo seinen Zugang und ja, auch da hat sich bestätigt, dass es halt für Gespräche, dass sie nicht nur beim Wein einfach entspannt und eine gute Stimmung haben, sondern dass sie auch ganz viel eröffnen, wie du sagst, von irgendwie mal was Kürzeres, Oberflächliches bis hin zur tiefsten Diskussion, die reicht bis tief in die Nacht.
Etliche Sommies handeln Württemberg als unbekannte Schönheit, als unentdeckte Größe in der deutschen Weinlandschaft. Und wenn man an Württemberg denkt, denkt man an Rotwein. Warum? Es gibt so großartige Weißweine in Württemberg. Interessant fand ich, dass David Schildknecht, einer der weltweit bekanntesten Weinkritiker, im letzten Jahr während einer Weinreise zu mir meinte, dass keine Rebsorte weltweit so unterschätzt ist wie der Weißburgunder. Also auf der einen Seite unterschätzt Württemberg, auf der anderen Seite unterschätzt Weißburgunder. Diese beiden Einzigartigkeiten vereinen einen großen Gewächs aus dem Jahre 2023 aus dem Schlossberg, aus dem Hause des Grafen von Neidberg. Am Fuß der Altenburg Schweigern erhebt sich der Schlossberg, eine Lage, die nicht nur Boden trägt, sondern Geschichte. Und kein anderes Weingut in Württemberg trägt diese Geschichte mit so leiser Würde, mit so unbeirrbarer Tiefe wie das Haus Graf Neidberg. Es ist kein junges Etikett, kein aufpoliertes Markenzeichen, sondern ein gelebter Name. Die Wurzeln der Familie reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Das ist beeindruckend. Ihre Linien ziehen sich durch diplomatische Ämter des Heiligen Römischen Reiches, durch napoleonische Umwälzungen und französische Weinschlösser und führen wie ein stiller Rückstrom immer wieder hierher, nach Schweigern. Karl Eugen, Graf von Neidberg, und Philipp, Erbgraf zu Neidberg, lenken gemeinsam die Zukunft des Hauses Neidberg und führen damit dessen traditionsreiche Geschichte weiter. Mit Überzeugung und Engagement tragen sie Verantwortung für ihre Heimat, die Natur und die Gemeinschaft. Was hier wächst, ist keine Reinszenierung von Traditionen, sondern deren geologische Konsequenz. Akribische Handarbeit, tiefes Verständnis für Terroir und der entscheidende Verzicht auf das Schrille. Okay, betrachten wir zusammen die Lage Schlossberg. Aus Buntsandsteinverwitterung geformt, nach Südosten geöffnet und somit geschützt von den gröberen Winden des Nordens, aber empfänglich für das erste Licht. Es ist ein Ort, an dem die Reben nicht gezwungen werden, sondern begleitet. Die Weißburgunder, die hier wurzeln, schöpfen aus einem Boden, der karg ist und doch durchlässig, mineralisch und doch warm. Ein Paradox, das sich später im Glas spiegelt. Und dieser eine Jahrgang, der 2023er, ist das Resultat eines Jahrgangs mit wenig falscher Dramatik, aber mit viel stiller Spannung. Kein Jahrhundertklima, kein medialer Jubel, sondern schlichtweg das, was man ein Jahr der Präzision nennt. Kühle Nächte, langsame Reife, dichte Aromenbildung. Die Lese selektiv, von Hand, in mehreren Durchgängen. Die Gärung spontan, mit eigener Hefe, unter kontrollierter Geduld. Der Ausbau im großen Holz, nicht als Stilmittel, sondern als Resonanzkörper. Im Fall des Schlossberg-Weißburgunder, großes Gewächs 2023, ergibt sich eine stille Spannung, ein klarer Duft von weißen Pfirsich, Limettenzeste und nassen Stein. Ja, der vielgelobte nasse Stein, den man angeblich nicht riechen kann, aber riecht man am nassen Stein, man riecht ihn. Und das haben wir in diesem Weißburgunder, am Gaumen, zunächst linear. Fast zurückhalten. Aber dann zieht er an, wie ein Gedanke, der sich erst zögerlich formt und dann unausweichlich wird. Die Säure ist kein Säbel, sondern ein feines Seil. Es hält den Wein zusammen, gibt ihm eine Richtung und höher, dichter, druckvoll.
aber niemals schwer, trinkfreudig, das soll ein Wein sein.
Der Abgang? Salzig, lang, leise, vibrierend.
Es gibt Rebsorten, die erobern die Welt. Und es gibt Rebsorten, die bleiben und warten, bis die Welt sie sucht.
Weißburgunder?
In Frankreich selbst oft als Nebendarsteller, in Italien charmant, aber selten profund. In Deutschland galt er lange als braver Essensbegleiter, abgestempelt zu Spargel.
Kaum zur Diskussion.
Doch in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich etwas verschoben. Eine neue Generation von Winzern oder besser von Lagenverstehern hat erkannt, was in dieser Rebsorte steckt, wenn man sie ernst nimmt. Und das heißt geringe Erträge, alte Reben, lange auf der Hefe, keine Tricks. Dann zeigt Weißburgunder ein sensorisches Vokabular, das zwischen Kreide und Quitte oszilliert, zwischen textilem Mundgefühl
und ziselierte Säure.
Ein Wein für Leute, die Stille nicht mit Leere verwechseln. Diese genetische Mutation des Grauburgunders, Teil der weit verzweigten Pinot-Familie, stammt ursprünglich aus dem Burgund,
wo sie als Pinot Blanc in den Schatten größerer Geschwister trat. In Deutschland etablierte sie sich ab dem 14. Jahrhundert. Zunächst in klösterlichen Lagen, später flächendeckend, ohne je modisch zu werden.
Ihre Kraft liegt in der Präzision. Und wenige Winzer, so wie das Haus Neiberg, mit dem 2023er Weißburgunder großes Gewächs, verstehen diese Rebsorte so zu leben, zu interpretieren, so zu sehen. Er ist kein Mitläufer, aber auch kein Revolutionär. Er widersteht der Versuchung, laut zu sein. Er bleibt bei sich.
Nicht als Kopie des Burgund, sondern als deutsche Antwort auf die Frage, wie Eleganz aus Tiefe entsteht.
Und genau diese Großartigkeit wird gesehen. Zumindest hat eine Expertenjury in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Weininstitut auf der ProWein 2025 in Düsseldorf den Weißburgunder Schlossberg 2023 großes Gewächs aus dem Hause Neidberg aus 300 eingereichten Weiß-, Grauburgunder- und Chardonnay-Weinen zum besten Wein seiner Gattung erwählt.
Ja, zum besten.
Vielen lieben Dank dafür, dem Hause Neiberg und dem deutschen Repräsentanten, dem Handelshaus Schlumberger.
Könntest du Wein noch in ein Wort pressen?
Wir haben ja letztes Jahr diese Kampagne gemacht, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, dass wir alle Mitglieder im VDP, alle 200 Winzerinnen und Winzer gefragt haben, warum sie Winzerin oder Winzer sind, also warum sie diesen Beruf gewählt haben oder was es für sie ist. Und das Schöne war, dass man 200 Antworten gelesen hat, die total unterschiedlich waren, aber alle eben überzeugt waren, dass sie den schönsten Beruf der Welt haben. Und ich erinnere mich, weil du gerade sagst, Wein in einem Wort. Reinhard Löwenstein hatte damals gesagt, es ist die Freiheit. Also Toll. Es ist die Freiheit, das zu tun, was man machen möchte. Und das fand ich so schön und so passend. Also einfach natürlich auch zur Person. Und aber auch was glaube ich, wir Leute im Wein sehr gut nachfühlen können, dass es irgendwo Freiheit ist. Und das ist nicht, dass man sich in eine Freiheit flüchtet darüber oder sonst was, ganz und gar nicht, sondern dass das einfach, gerade kann ich mir vorstellen, auch als jemand, der Wein erzeugt und anbaut und so weiter, dass es einfach eine Freiheit ist, sich dort auszuleben, auch in irgendwie auch einem kreativen Prozess. Und so wie manche sagen würden, Kunst ist Freiheit, Musik ist Freiheit und genauso ist es dort.
Interessanterweise ist das eine der wenigen Fragen, die ich nahezu jedem unserer Gäste stellen. Und bisher hat eigentlich, ich glaube, jeder eine komplett andere Antwort, teilweise auch völlig unvorbereitet. Also Wein ist in der Tat für jeden was anderes, was ich total schön und total interessant finde. Hast du noch eine Bindung oder eine richtig konkrete Bindung zum Wein, weil du ja die vielen verschiedenen Facetten bespielst? Ist es mehr, also siehst du den industriellen Teil oder siehst du den kommunikativen Teil oder siehst du den emotionalen oder siehst du den genussreichen Teil dabei? Oder kann man das gar nicht mehr so differenzieren, sondern das ist irgendwie alles ein Element Wein?
Ich habe schon das Gefühl, dass je länger ich in dem Feld arbeite, desto mehr, desto vielschichtiger wird das für mich und desto, wie soll ich das beschreiben, mehr wird das wirklich zu diesem, ich weiß, man sagt so schnell Kulturgut. Mhm. So, ja, Wein ist Kulturgut und das haben wir alle schon so viel gehört, aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, vielleicht hat es auch damit zu tun, oder je länger ich damit arbeite, desto mehr stelle ich das noch auf eine höhere Ebene und sehe einfach so das Übergeordnete. Deswegen, es ist natürlich der Part, der Leute verbindet, und es ist der kommunikative Teil und so weiter, aber heute würde ich fast schon sagen, es ist so prägend für Mensch und Landschaft und Natur und so weiter, und habe schon auch häufig so, wenn ich nach Hause fahre, ins Taubertal nach Markelsheim, und ich sehe dann eben den Tauberberg vor mir, man fährt da so rein, ist ein sehr schöner Blick auf den Glockenturm, und auf der anderen Seite hat man die Weinberge, und dann frage ich mich schon manchmal, ich bin jetzt hier so aufgewachsen, wie sieht das aus in 15, 20, 25 Jahren? Es wäre so schade, wenn das sich so arg verändern würde. Und wir wissen ja, Dinge werden sich verändern. Und es wird vielleicht auch wahrscheinlich weniger Weinbau in Deutschland geben. Und dann macht es mich auf dieser übergeordneten Ebene auch schon fast traurig. Also es klingt jetzt so tragend, aber das ist auch Wein für mich, über so, also über diese Dinge nachzudenken. Macht das Sinn?
Total, komplett. Und kann ich mir auch nachvollziehen. Also es ist nicht nur, dass man sagt, die Landschaft verändert sich oder das eigentliche Bild, mit dem man aufgewachsen ist, sondern ja eigentlich auch, dass man da parallel damit diese Verbindungen sieht. Also wenn du mit einem im Wald steht, was mit den Weinbergen und wie verändert sich die Gesamtkultur letztlich auch innerhalb des Dorfes, der Stadt oder der Umgebung, und welche Gründe hat das auch, welche, keine Ahnung, klimatechnischen Gründe, was ja oftmals ein Auslöser dafür ist oder ein Grund dafür sein könnte, oder eben allgemein gesellschaftlichen Gründe. Naja, nee, finde ich, macht unglaublich viel Sinn. Aber kann das nur Wein, diese Verbindung, also deine Aufgabe auch in dieser Gesamtkomplexität, diese kulturelle Empfindung dabei? Oder könntest du dir vorstellen, dass zum Beispiel in Schottland Whisky den gleichen Tiefgang, die gleiche Komplexität und die gleiche Verbindung, den gleichen Lebenssinn dann irgendwo darstellt? Oder Sake in Japan, wenn man dort ist, oder was auch immer. Es gibt ja viele Regionen, die irgendeinen Schwerpunkt haben, dass das genauso gewichtig ist? Oder ist es dann doch aufgrund der globalen Ausrichtung und Gewichtung dann Wein, der einzigartig ist?
Ja und nein. Also einerseits würde ich schon klar vertreten, dass das, wie du gerade gesagt hast, dass Whisky eben dort eingebettet ist, dass es wegen mir Sake ist, der in Japan eingebettet ist, ne? Also so, dass das auch dort diesen Stellenwert hat und irgendwie auch eine handwerkliche Kunst und so weiter.
Auch so gewichtig und so übergreifend und so.
Aber eben am Ende dann doch nicht so wie beim Wein, aber das liegt sicherlich auch ganz viel dran, dass ich dorthin eben nicht so eine Verbindung habe und ich gar nicht genug weiß, sozusagen, weil es bei mir auch tatsächlich so ist, dass ich zu Wein diesen Zugang habe und überzeugt sagen kann, das ist all das, die Handwerk und Natur und so weiter und so fort, und die Natur und so weiter, aber ich zu den anderen Getränken, die wir jetzt genannt haben, oder selbst wenn, wir müssen ja gar nicht im alkoholischen Bereich, selbst wenn es jetzt Tee ist oder so, oder dann wiederum auch Bier, dann habe ich dazu einfach nicht diesen tiefen Zugang wie zum Wein. Deswegen will ich mir nicht ganz anmaßen, das dort abzuerkennen. Aber ich glaube schon, dass Wein eine besondere Rolle da spielt und schon einfach in so vielen Ebenen besonders ist, weil man eben so viel dazu beitragen kann, dass er diese Vielschichtigkeit hat. Das ist schwer zu beschreiben. Und wie gesagt, das liegt sicherlich an meiner persönlichen Präferenz, dass ich zu den anderen Dingen einfach nicht so einen Zugang habe. Aber es ist für mich schon schwer, Wein mit zum Beispiel anderen alkoholischen Getränken zu vergleichen. Oder anderen Getränken. Oder anderen Erzeugnissen.
Das stimmt, ja. Ist vielleicht auch ungerecht, wenn wir das aus unserer Sparte, aus der Weinsparte heraus fragen, wo wir doch eine ganz eigene und viel tiefere Verbindung zu diesem Element haben. Weil ja, da hast du komplett recht. Pflichtig voll bei. Kannst du noch Wein einfach so trinken, dass du dich mit Freunden zusammensetzen, ohne den zu werten oder zu gucken, oder sondern einfach dich in dem Genusselement Wein fallen lässt?
Ich finde das sogar eine schöne Abwechslung. Wenn man mal in Kreisen auch unterwegs ist, die jetzt gar nicht mit Wein so viel zu tun haben. Bei mir ist es schönerweise fast so, dass inzwischen Freunde oder Freundinnen, die ich aus der Schulzeit, aus dem Kindergarten kenne, die ich aus dem Studium kenne, mit denen ich zusammen gewohnt habe, dass die alle irgendwie auch so inzwischen ihren Zugang zu Wein gefunden haben und da ein totales Interesse dran haben, was ich schön finde, weil ich an denen ja sehe, wie es mir irgendwann auch ging. Also, dass man einfach so immer mehr wissen möchte und man gefühlt nie auslernen kann. Und andererseits finde ich es aber auch entspannt, wenn man die Weine jetzt nicht zu Tode diskutiert. Auch das, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, hilft mir immer zu lernen. Aber jetzt, wenn es schmeckt, dann auch einfach nur einen Schluck trinken zu können, finde ich was auch Schönes. Wenn es eben schmeckt. Also ich kann schwer das ganz ausschließen, dass wenn ich was zum Beispiel nicht mag und ich mir denke, ja, aber jetzt ist es eine nette Runde und eine tolle Gesellschaft, dann fällt es mir trotzdem schwer, dass ich es persönlich zum Beispiel einfach nicht mag. Aber ich glaube, das ist stückweise normal. Es passiert zumindest selten, dass man den ganzen Abend bei einer bestimmten Flasche bleibt. Also das fände ich auch, selbst wenn es ganz toll schmeckt, das würde mich dann doch fast schon wieder langweilen.
Und hast du einen Alltagswein, wenn du zu Hause mal Wein trinkst oder wenn, keine Ahnung, ihr in der Familie?
Gar nicht.
Gibt's da nicht immer das?
Es gibt so ein paar Sachen, aber die würde ich jetzt gar nicht Alltagswein nennen, sondern eher so Weine, die einen immer mal wieder begegnen und begleiten, weil man irgendwie eine schöne Erinnerung daran hat. Also das schon, aber kein Alltagswein oder dass ich sage, von diesem bestimmten Wein kaufe ich mir eh jeden Jahrgang, weil ich den so gern mag. Also das habe ich tatsächlich noch gar nicht.
Findest du es grundsätzlich aber schön, wenn man damit etwas Vertrautes verbindet? Oder sagst du, die Weinwelt ist so kunterbunt und eigentlich ist das schade, wenn man bei dem einen hängen bleibt?
Ich empfehle schon, auch vieles auszuprobieren, ja. Aber ich kann schon nachvollziehen, also auch für mich gibt es schon bestimmte Weine, die mir immer wieder begegnen, wo ich mich dann einfach freue und ich weiß, oh, das ist so eine Verlässlichkeit und selbst wenn ich eben genau diesen bestimmten Wein von dem Weingut oder es ist mal eine andere Herkunft oder es ist ein neuer Jahrgang. Ich weiß einfach um diese Verlässlichkeit von dem Betrieb oder von der Qualität und das ist schon was wahnsinnig Schönes.
Wünschst du dir, wenn du Wein professionell trinkst, ein gewisses Setting? Also, dass du sagst, ich habe die und die idealen Grundvoraussetzungen, um den Wein für mich selber optimal auflösen, einzuordnen zu können, weil ihr ja, also ich glaube, ihr seid da nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil eure Veranstaltungen teilweise so unglaublich professionell sind, wo ihr sagt, keine Ahnung, sei es Wiesbaden oder eben auch andere, das und das sind die Grundvoraussetzungen, damit die Fachleute so und so probieren können. Gibt es das für dich auch, dass du da gewisse Grundvoraussetzungen brauchst? Oder worauf sollte man achten, wenn man so ein ganz perfektes Setting zum Weinprobieren initiieren möchte?
Klar, also in so einem Setting, wie wir es jetzt bei der Vorpremiere in Wiesbaden haben, würde ich schon behaupten, dass es jetzt wenig gibt, was man noch, ja, oder wir versuchen ja auch jedes Jahr noch mal zu optimieren, aber man merkt, es gibt ja jetzt einfach von dieser Situation, dass man an einem Tisch sitzt, man bekommt es serviert in seiner Geschwindigkeit, in seiner Reihenfolge, in seiner Herkunft geordnet, perfekt temperiert, da probieren wir morgens so häufig gerade bei den Roten, dass es gut ist und tolle Gläser da sind und das entsprechende Wasser da und man hat was vielleicht, was man zwischendurch mal kurz ein kleines Brötchen oder sonst irgendwas zum Neutralisieren und hat vielleicht noch seine Kopfhörer auf, seine Musik auf den Ohren. Es ist ein gutes Licht. Von daher gibt es eigentlich dann, natürlich kommt es, wenn man jetzt wirklich professionell verkosten möchte, schon sehr nah an das ran, was ich mir dann auch vorstellen würde. Habe ich jetzt selten, also selbst. Bei so Veranstaltungen schaffen ja am wenigsten wir irgendwas zu probieren. Von daher ist es eigentlich, müsste man sich wirklich mal auch eine Stunde reinsetzen und Zeit nehmen und auch mal einfach probieren, um das selbst nochmal zu erleben. Das schafft man eher selten. Also das kommt da schon nah ran. Was mich anstrengt oder was, wo ich glaube ich einfach empfindlich bin, ist, wenn es irgendein Geruch oder irgendwas sind, also von der Nase her, einfach schon im Raum liegt, durch was auch immer, das kann ich schwerer ausblenden. Das ist jetzt aber unabhängig von, ob ich gerade Wein probiere. Das geht mir auch so, wenn ich in irgendeinen Raum komme und ich merke irgendwie, entweder es ist noch ein bestimmter Essensgeruch oder es ist noch irgendwie was anderes oder Rauch oder keine Ahnung, da tue ich mir einfach schwerer. Aber es geht dir wahrscheinlich auch so.
Kann ich mir jetzt nachvollziehen. Also da hat man das Gefühl, Rauch ist halt so ein Thema, ja, oder Essensgeruch genauso, dass man nicht nur die Nase ins Weinglas reinstecken kann und dann das weg wäre, sondern als würde man es mit dem ganzen Körper irgendwie aufnehmen. Und man kann sich gar nicht mehr darauf konzentrieren, dann irgendwie, was man im Wein riecht. Also das ist in der Tat eine gewisse Penetranz, die man nicht ablegen kann. Aber ich finde das allein mit dem Tageslicht unglaublich wichtig, dass wenn man ein gutes Licht hat, man die Weine ganz anders probiert, als wenn, oder manchmal auch die Größe des Raumes spielt eine ganz, ganz große Rolle, wie der Wein sich entfalten kann, wie man sich selber entfalten kann, wie man sich auf den Wein einlassen kann. Und ich wollte jetzt in Wiesbaden gar nicht so sehr zum Thema werden lassen, weil das wahrscheinlich für euch ohnehin nicht einfach ist. Ich glaube, Backstage-Tickets kriegen ist leichter als der Tickets für Wiesbaden. Da irgendwie, gibt es eine vergleichbare Probe zu Wiesbaden weltweit? Also Österreich ist da ja schon ganz, ganz groß mit der Vivinum und deren Verkostung. Und sonst ist mir aber so gar nichts bekannt, wo das in dieser Konzentration, Ausführlichkeit mit diesen Möglichkeiten so präsentiert wird. Oder wüsstest du da was?
Uns wird das häufig gesagt, gerade von den Verkosterinnen und Verkostern, die jetzt international anreisen und von weiter weg kommen, dass das professionellste Setting ist, das sie zum Verkosten kennen und das auch echt zum Teil von totalen großen Persönlichkeiten und Personen, die, wo ich meinen würde, dass sie ganz häufig eigentlich verkosten. Von daher ist es da natürlich ein total schönes Kompliment. Ich kenne persönlich so ein Setting eigentlich nicht. Es ist so, dass es in Österreich die ÖTW gibt, die österreichischen Traditionsweingüter, die das zusammen mit der Steiermark und der Wachau inzwischen auch in Grafeneck umsetzen. Im Prinzip nach dem gleichen Schema und das auch dort sehr gewertschätzt wird. Und ansonsten müssten wir mal noch andere Leute, ob es nicht in Frankreich oder so noch irgendwas gibt, was ähnlich ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo noch andere ähnliche Settings gibt, aber so wie unsere internationalen Gäste häufig reagieren, frage ich mich dann doch manchmal, ob es vielleicht. Sie kommen einfach sehr gerne, was für uns sehr positiv ist.
Weil du gerade Persönlichkeiten erwähnt hast, gibt es für dich eine Persönlichkeit, entweder historisch oder aktuell, die unglaublich viel für Wein oder Kulinarik getan hat, die man so ausloben sollte, wo du sagst, wow, für mich nachhaltig beeindruckend?
Es gibt bestimmt viele Winzerinnen und Winzer, die ihren Beitrag geleistet haben. Das denke ich immer wieder, wenn wir tatsächlich auch so Ehrungen vornehmen, was ja nicht alle Jahre ist, aber hin und wieder. Der VDP vergibt zum Beispiel eine bronzene, silberne oder goldene Ehrennadel für ganz bestimmte Leistungen. Und dann, nachdem ich da die letzten Jahre näher dran war und beteiligt war, ist es schon so, dass man in manche Lebensläufe von Winzerinnen und Winzern noch mal tiefer einen Blick bekommen hat und dann einem auch wirklich erst der Beitrag bewusst wurde. Also zum Beispiel haben wir es muss vor 2 oder 3 Jahren gewesen sein, haben wir den Werner Naekel ja geehrt. Mir war immer klar, dass er natürlich klar für Spätburgunder ganz viel auch getan hat und ja das Weingut an diesen Platz geführt hat, wo es heute auch ist, und Maike und Dörtes weiterführen entsprechend. Aber dann nochmal so tiefer zu hören, dass ja auch das Umfeld oder die Konflikte sicherlich damals noch andere waren. Und genauso geht es mir mit anderen. Also wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel den Joachim Heger und den Hans-Jörg Rebholz geehrt, die einfach auch als Vertreter ihrer Region so einen wichtigen Beitrag geleistet haben und die Region weiterentwickelt haben. Und abgesehen davon, dass das Ehrenamt ohnehin einfach was ist, was es braucht und was so wichtig ist, auch einen Beitrag zu leisten, was ja auch ganz viel Zeit kostet, war einfach der Beitrag von diesen Personen zum Beispiel nicht nur für den VDP ein ganz großer, sondern auch für den deutschen Wein. Oder als wir vor, wann waren das, 3 Jahren, 4 Jahren, hatten wir ja auch Bernhard Breuer posthum die Ehrennadel verliehen, was er für die Klassifikation und das große Gewächs getan hat. Mhm. Und so gab es überall die Akteure, und ich finde das was total Schönes, diese Ehrungen auch dann einfach stattfinden zu lassen und vorzunehmen, weil das so wichtig ist. Es muss ja auch Leute anspornen in Zukunft, sich ebenfalls zu beteiligen. Und es wirft halt immer noch mal diesen Blick zurück, was für uns heute irgendwie total selbstverständlich ist, aber was vielleicht vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren noch ganz, ganz anders ist. Und das alles zu archivieren und aufzuschreiben und dann auch auszuloben und von verschiedenen Personen da vielleicht eine Laudatio zuzuhören, ist schon was ich immer sehr genieße.
Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte sowas Ähnliches zu meiner Anfangszeit mit dem Deutschen Küchenwunder, was ja dann so in den 70er, teilweise 80er Jahren waren, mit Leuten wie eben Witzigmann oder der Müller oder Gerd Gartner. Und da hatte ich so eine ähnliche Wahrnehmung, wie du es gerade skizziert hast, das mit den Winzern ging mir, oder da fühle ich mich sehr verbunden, weil das eben auch so meine langsam aufblühende Zeit ist. Also Mitte der 90er, ich bin ja 20 Jahre älter als du oder weit darüber hinaus. Und dadurch konnte ich das eben so richtig miterleben, wie Werner Naekel da am Anfang versucht hat, überhaupt eine Identifikation für den A-Spätburgunder zu finden und das dann immer weiter vorangetrieben hat. Oder eben viele andere, eben auch Joachim Heger oder eben die 5 Freunde in der Pfalz. Und das ist toll, dass ihr das jetzt auf der einen Seite dann so würdigt, so anerkennt, auch euch dessen bewusst seid. Auf der anderen Seite finde ich es halt, und da seid ihr in der Geschäftsstelle, glaube ich, große Vorreiter, diesen jungen Geist, den du eben auch mit transportierst, das finde ich so großartig. Also dass ihr, glaube ich, ein extrem geringes Durchschnittsalter dort in der Geschäftsstelle habt, dass allgemein die Generation, den Generationswechsel, der ja jetzt mehr als existent ist, dann eben auch auf Augenhöhe begleiten könnt und den deutschen Wein dann nochmal mit einem ganz neuen Bewusstsein nochmal weiterentwickeln könnt.
Ja, total. Also das ist was mich sehr motiviert oder was mich auch an der Stelle beim VDP sehr zu Hause fühlen lässt, dass ich die Offenheit eben oder um die Offenheit der Mitglieder in der Hinsicht auch weiß. Mhm. Und wir uns alle, ich mir ja auch bewusst bin, dass man das sowas auch jemanden hätte geben können, der schon 25 Jahre Berufserfahrung hat und schon 2 verschiedene Verbände geleitet hat oder sonst irgendwas. Also ich finde das, was nach wie vor, mutig ist das falsche Wort, weil das wäre ja so vage.
Ja, eigentlich offengeistig, oder? Dass man das Bewusstsein dafür hat und dass man eben auch sagt, es müsste weitergehen, wenn man ja auch innerhalb des Verbandes ganz, ganz viel erreicht hat. Also angefangen mit der Klassifikation. Das waren eben so meine Anfänge, als man damals noch ein bisschen rumexperimentierte. Was ist ein großes Gewächs, erstes Gewächs, große Lage oder wie könnte man, an welchem System könnte man sich dann irgendwo auch irgendwann messen? Böcklin-Wolf waren damals auch neben Breuer so einen der ersten, die da versucht haben, Gedanken zuzufinden, das zu initiieren. Die Leute um Philippi damals oder eben eher Werner Naekel. war eine ganz, ganz spannende Zeit. Aber ihr habt das, also ihr wart da nicht nur Vorreiter, dass sich teilweise so, so viele Winzer auch außerhalb des VDPs daran orientiert haben, dass es da andere Entwicklungen gibt. Ihr geht den Schritt weiter und bei euch eben dieses neue, nicht neue, aber jetzt durchaus interessante und aktuelle Thema Sekt, dass ihr das als neues Baby versucht weiterzuentwickeln, die Besonderheit darzustellen und somit immer zeitgeistiger einen Schritt voraus seid, also vielen anderen. Und ich glaube, dass das eben durchaus ein Grund ist, dass ihr frisch und modern und gerne nach vorne blickt. Und da eben nicht jemand in meinem greisen Alter irgendwie eingestellt wird, der schon zwei Verbände geleitet hat und. Also das zieht ja dann auch irgendwo mit. Und ihr schafft dann letztlich auch das Bindeglied zwischen den Alteingesessenen und den eben neuen Generationen, die dort irgendwo existent sind.
Ja, und es braucht wirklich beides. Es würde auch nicht funktionieren, wenn wir alle nur junge Hasen wären und nicht so viel Erfahrung oder genauso in den Entscheidungspositionen, in den Regionen und so weiter. Ich finde, die Mischung ist wirklich schon auch eine gute und die hilft in ganz vielen Bereichen und so kann man sich sehr gut austauschen, ob das jetzt ist eben, dass ich mich mit Hilke sehr gut austauschen kann oder mit dem Steffen als Präsident. Es hat so, ich finde diesen gegenseitigen Rat extrem wertvoll und der macht auch ganz viel aus an der alltäglichen Arbeit. Sollen wir eigentlich, weil du gerade gesagt hast, mit Sekt, sollen wir mal was von dem Schaumwein trinken und probieren?
Eine schöne Sache. Das war wirklich schwierig. Wir haben ja so ein wenig Trikottausch gemacht, dass wir uns gegenseitig eine Flasche zugeschickt haben. Ich war auch total gespannt, was ich von dir bekomme. Und war dann sehr, sehr überrascht und freue mich da ungemein drauf. Auf der anderen Seite hatte ich einen Wein im Sinn und dann dachte ich, aber es ist Quatsch, dir einen deutschen Wein zu schicken.
Ich finde es total schön.
Weil du ja die wahrscheinlich in ganz vielen Proben dann irgendwie rauf und runter probieren musst und teilweise eben auch mit vielen verschiedenen Aufnahmewünschen halt auch außerhalb des VDPs probieren kannst, darfst, musst. Und Sekt ja ein Thema ist, deswegen, wenn es für mich so ein Mangelthema ist, dachte ich Franciacorta. Das war Franciacorta probieren, da ein Rosé, den Eimer Rosé von Bella Vista. Und das, dachte ich, passt zum Tag vom Männertag.
Hast du auf jeden Fall mich auch überrascht. Und du hast insofern das zumindest getroffen, okay, dass ich tatsächlich echt in meinem Leben noch nicht viel Franciacorta probiert habe, muss ich ehrlich sagen. Das sind wahrscheinlich keine 10. Und entsprechend schenke ich jetzt einfach mal was ein, oder? Ich habe ihn zugegeben schon aufgemacht.
Durchaus.
Ja. Ich hoffe, oh mein Gott. Das hast du gehört.
Du wünschst, du hättest ihn schon
aufgemacht.
Wir haben
ihn nämlich, ich war vorhin noch im Büro und dann dachte ich, komm, eigentlich wäre es doch schön, alle könnten das probieren. Deswegen habe ich ihn vorhin schon mal kurz aufgemacht. Und,
sehr schön.
Wir haben den im Team probiert und habe ihn dann
großartig
mit so einem Stopfen jetzt hier verschlossen und wahrscheinlich gut durchgerüttelt auf dem Heimweg. Deswegen hat es jetzt hier gerade ordentlich geknallt. Aber so haben mehr Leute was davon. Und
herrlich.
Ich schenke jetzt mal ein.
Toller Gedanke. Ist in dem Sinne, es ist ein junges, aber auch kein junges Weingut, 77 gegründet. Also von dem her schon gesetzt in gewisser Weise, mit 50 Jahren Erfahrung, jetzt in der zweiten Generation. Und die versuchen zum einen Franciacorta ein Gesicht zu geben, ähnlich wie ihr es mit dem Sekt ja auf der einen Seite traditionell betrachtet, aber eben jetzt auch versucht neu zu definieren, verschiedene Sachen herauszuarbeiten. Interessanterweise arbeiten die auch ganz, ganz viel mit dem Experimentieren vom Hefelager, teilweise natürlich mit der Dosage, was viele, viele machen. Und hier haben wir 35% Pinot Noir, 65% Chardonnay dabei. Was ich spannend bei dem Weingut fand, war, dass die sich einen der prominentesten Berater genommen haben, die es eigentlich in der Schaumweinwelt gibt, Richard Gebrois, der viele, viele Jahre bei Dom Pérignon tätig war. Und sich von dem beraten lassen, komplett neu aufstellen lassen, eben jetzt auch mit der Francesca, mit der neuen Generation. Und für mich, und deswegen mag ich ihn, ist, dass es für mich kein Sparkling Wine, kein Espumante, kein Cremant, kein Champagner, kein Sekt ist, sondern irgendwas anderes. Und das wiederum finde ich toll.
Total spannend, weil ich finde, die Nase ist sehr, irgendwie sehr weinig. Mhm. und auch schon sehr ausdrucksstark. Und ja, also ich freue mich immer über Schaumwein, deswegen hast du mir da auf jeden Fall eine Freude gemacht.
Hast du eine Vorliebe? So dieses übliche Weiß-Rot-Rosé-Schaumwein? Oder bist du da...
Ich muss sagen, dass ich schon Riesling sehr gern mag. Mhm. Als Schaumwein. Also ich glaube auch, dass da noch einiges vor uns ist.
Ich hoffe, das ist nicht zu laut
bei dir. Ja, das ist der Regen, oder?
Ja, genau, es ist gerade Hagel. Und ich sitze unterm Dachfenster. daher, wenn es zu laut wird, dann kann ich auch umziehen.
Es geht besser.
Okay.
Ich sag dir einfach wieder Bescheid, wenn es doller wird. Ich habe das Gefühl, es nimmt ein bisschen ab, ne?
Ja, genau. Es ist weniger geworden von. Ja, genau.
Riesling-Sekt.
Ist das dann Verbands vorgegeben? Du musst den mögen oder was magst du daran? Nee.
Nein, ich bin
Theresa, ab jetzt ein Riesling-Sekt. Vorher große Gewächse, Ort.
Nee, tatsächlich, ich mag Riesling an sich einfach als Rebsorte total, weil sie so wandelbar ist und jung toll ist, greift toll ist. Sie ist, also ich mag sie fruchtsüß, ich mag es trocken und ich mag es auch als Sekt und Schaumwein. Ich finde, es funktioniert einfach extrem gut. Mhm. Mit der hohen Säure und Riesling hat ja dann doch immer, ich würde sie nicht als Aromarebsorte, mir fällt häufig auf, dass Leute international drauf gucken und sagen, so ein bisschen, es sei eine Aromarebsorte. Das würde ich jetzt nicht ganz so sehen, weil ich es dann einfach in Abgrenzung zu den Bouquet-Rebsorten einfach nochmal unterscheiden möchte. Aber es bringt einfach so viel mit und deswegen finde ich es für Schaumwein wirklich noch sehr perspektivisch auch, dass wir da eigentlich erst am Anfang sind. Dass da noch ganz schön viel sich bewegen wird und auch Deutschland eine gute Identität darin finden kann. Also natürlich gibt es auch tolle Pinot-Schaumweine und das trinke ich auch wirklich gerne. Aber Riesling ich mag alles, was viel Säure hat, was frisch ist, was irgendwie kickt, was aufregend ist, was mehr vibriert. Ich brauche das immer ein bisschen mehr, als dass es zu charming und umarmend und weiß nicht, so zu cremig oder so ist. Ich finde das alles auch mal toll und ich kann das auch anerkennen, wenn das gut gemacht ist. Aber wenn ich wählen müsste oder ich jetzt einfach in ein Restaurant gehe oder irgendwo mir was bestelle, worauf ich gerade Lust habe, dann hat das einen Kick und viel Säure und Lebendigkeit. Und so geht es mir halt mit Riesling-Sekt auch.
Manche Entscheidungen werden unter Druck gefällt, andere aus Überzeugung. Und wieder andere entspringen einem Gefühl der Unvereinbarkeit mit dem, was ist. So war es 1896, als Marcel Ott, ein Agraringenieur aus dem Elsass, in die Provence aufbrach. Nicht, weil ihn das Klima lockte oder das Meer, sondern weil ihn das Land rief. Jenes kranke, ausgezehrte Land, das die Reblaus übrig gelassen hatte. Er kam nicht als Nostalgiker, sondern als Erneuerer. Nicht mit dem Blick zurück, sondern mit der Hand am Hang. Er sah Terrassen, wo andere Steine sahen. Er las das Relief, als sei es ein aufgeschlagenes Buch, ein Manuskript des Möglichen. Und er blieb. In den folgenden Jahren kaufte er sukzessiv Parzellen, legte Rebanlagen an, baute Schutzmauern gegen den Wind, Brunnen gegen die Trockenheit und Vertrauen gegen die Zweifel. Und Zweifel gab es viele. Wer Wein anbaut, ohne den Ertrag zu maximieren, galt um die Jahrhundertwende als Exzentriker. Wer sich dem Terroir verpflichtet fühlte, galt als Träumer. Und wer an Schönheit glaubte, galt als Naiver. Aus Marcel Otts Vision entstand ein Weingut, das bald mehr war als eine Ansammlung gepflegter Rebanlagen. Château de Sel, hochgelegen, kalkreich, von Licht durchzogen. Clos-Miret, tief verwurzelt, salzhaltig, vom Meer gestreichelt. Und später Château Romanson, die Brücke zur Bandol-Tradition. Drei Orte. 3 Charaktere, aber ein Geist. Denn von Beginn an lag der Fokus nicht auf Menge, sondern auf Gültigkeit. Nicht auf den Markt, sondern auf den Ausdruck. Als Jean-François Ott, Urenkel des Gründers, das Ruder übernahm, war es weniger ein Wechsel als eine Vertiefung. Er führte das Haus in die Moderne, ohne es ihrer Beliebigkeit zu opfern. Er öffnete Türen zu Familie Röderer, zu neuen Märkten, zu neuen Formeln des Rosés, aber ließ kein Fenster sperrangelweit offen. Sein Werk, dieses Unternehmen biologisch zertifizieren zu lassen, ist kein Eklektizismus, sondern eine Komposition. Und diese Entscheidung fiel nicht auf einmal. Bereits 2009 begann die Domain Ott mit ersten Parzellenversuchen nach biologischen Richtlinien. Doch statt ein Label zu verfolgen, verfolgte man Ergebnisse. Wie reagiert der Boden? Wie verändert sich die Wasserspeicherung? Wie steht es um die Rebenvitalität, wenn man auf synthetische Pflanzenschutzmittel verzichtet? Seit dem Jahrgang 2024 ist es offiziell. Bei Ott Rosé trägt das französische Biosiegel Agriculture Biologique, zertifiziert durch Ecocert. Ein Schritt, der lange vorbereitet wurde, intern wie extern. Der gesamte Jahrgang wurde unter biologischer Bewirtschaftung erzeugt, ohne Ausnahme, ohne Übergangsstatus. Die Umstellung betraf über 60 Hektar im Besitz der Domain Ott, darunter alle für bei Ott relevanten Lagen von Château de Sel und Clos Miret. Begleitet wurde sie durch gezielte Maßnahmen, vollständiger Verzicht auf Herbizide und systemische Fungizide, Einsatz von Kupfer und Schwefel in minimaler rotierender Dosierung, Begrünung der Rebzeiten zur Förderung von Bodenleben und Erosionsschutz, biologische Regulation von Schädlingen durch Pheromonverwirrung und Nützlingförderung, punktuelle Tropfbewässerung bei jungen Anlagen streng kontrolliert. Doch was, und es interessiert uns natürlich, bedeutet das im Glas? Die Veränderung ist nicht plakativ, nicht sofort schmeckbar. Sie ist subtil. Sie zeigt sich nicht in der Farbe, sondern in der Textur. Nicht im Duft, sondern im Dialog zwischen Frucht und Struktur. Der bei Ott Rosé 2024 wirkt offener, ruhiger, definierter. Die Säure steht wie ein feiner Draht im Raum, ohne zu zittern. Die Frucht, zarte Erdbeere, weißer Pfirsich, Pampelmuse, scheint nicht lauter, aber klarer. Die Länge ist kein Nachhall, sondern ein leiser Fortsatz, wie der leise Ton eines Streichinstruments, der noch im Raum steht, wenn der Bogen schon abgesetzt ist. Ein Wein entsteht nicht auf dem Etikett. Auch nicht in der Kellerei. Er beginnt dort, wo Entscheidungen getroffen werden. Welche Parzelle, welcher Reifegrad, welcher Rhythmus der Lese. Bei Ott Rosé 2024 basiert auf einem Trio, das in der Provence Tradition und Charakter bündelt. Grenache, Cinsault und Syrah. Je nach Jahrgang leicht variiert. Im 2024er sind es in etwa 60% Grenache, 25% Cinsault und 15% Syrah. Ergänzt wird dieses in einigen Jahren um einen minimalen Anteil Mourvèdre.
Der Grenache bringt das Volumen,
aromatische Reife, jenen zarten Anklang von weißer Himbeere, der nicht laut, sondern verweilen spricht. Cinsault liefert florale Leichtigkeit und Transparenz, oft unterschätzt, aber hier tragend. Syrah zurückhaltend dosiert, gibt Frische und eine präzise mineralische Linie, die man nicht schmeckt, sondern spürt. Es gibt Weine, die spiegeln eine Region. Und es gibt Weine, die entstehen aus ihr. Wie ein Abdruck. Wie eine Sedimentschicht der Bedingungen, unter denen sie wachsen. Bei Ott Rosé gehört zur zweiten Kategorie. Denn die Provence ist kein Gleichmaß, sondern ein Mosaik. Sie ist nicht das, was man sieht, sondern das, was man übersehen könnte. Und bei Ott Rosé 2024 ist kein neuer Wein. Er ist ein tieferer. Einer, der nicht anders aussieht, aber anders wirkt. Einer, der keine Botschaft trägt, aber ein Echo hinterlässt. Ein Rosé, der nicht flüchtig ist, sondern bleibt. Vielen lieben Dank dafür. Der Domain Ott und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wie bist du zum Wein gekommen? Also abgesehen davon, dass ihr ein elterliches Weingut hattet oder nicht ein Weingut, dass ihr Weinberger hattet, hattest du ein Vorbild? Hat dich jemand an die Hand genommen, hat gesagt, so jetzt probieren wir mal Wein oder jetzt außer Bernkreis, der gesagt hast, du solltest mehr reisen oder solltest, also dir da schon Tipps gegeben hat, hattest du einen Wegbereiter?
Ich hatte meine Eltern, die einfach natürlich diese Leidenschaft auch teilen und über die ich ja im Weinberg einfach schon immer sehen konnte, wie so was man tun muss. Früher als Kind noch weniger mit dem Output tatsächlich, ne? Also wir waren ja immer viel im Weinberg und da habe ich das jetzt weniger mit dem Produkt Wein verbunden, einfach weil man das noch nicht kannte, natürlich. Aber je älter ich wurde und desto mehr ich auch verstanden habe, warum macht man was und wieso stecken wir da so viel Arbeit rein und so weiter, desto interessanter wurde es auch und desto klarer wurde mir die Verbindung. Und ja, deswegen würde ich schon wahrscheinlich meine Eltern sagen, die mir halt einfach darüber den Zugang erschaffen haben und die das ja auch aus ihrer Familie eben ähnlich kannten, dass eben auch schon die Großeltern immer Weinberge hatten und die Familie, also die Generation davor auch und entsprechend das irgendwie schon immer dazugehört hat. Also in sowohl in meiner Familie jetzt mit meinen Eltern als auch in meiner Verwandtschaft und so weiter hat es schon immer dazugehört, auch Weinberge zu Hause zu haben. Mhm. Und von daher war es jetzt gar nicht so, dass das Probieren und Trinken, sondern ich würde sagen, das war die erste Berührung immer einfach im Weinberg und dass es einfach immer auch schöne Familienanlässe waren und dass man, indem man mit Leuten eine Zeile hoch oder runter geschafft hat, halt auch immer mit mal dem Onkel, der Tante, der Cousine, wie auch immer, länger Zeit hatte, sich zu unterhalten und dort immer gut gegessen wurde und gut einfach was probiert wurde. Und das hat einfach immer auch schöne, also es sind bis heute schöne Erinnerungen. Und leider bin ich jetzt inzwischen nicht mehr so häufig zu Hause, dass ich das in den regelmäßigen Abständen immer auch mitbekomme. Aber wenn man so Leute benennen müsste, die da hinführend waren, dann sind es bestimmt meine Mama und mein Papa. Hm.
Aber es ging da mehr ums Lebensgefühl. Ganz klassisch. Also, dass man Wein dann ja, so einfach genießen kann und das zum Alltag gehört oder zum Lebensgefühl dann irgendwo gehört.
Mhm, und ja, und dann einfach Wegbegleiter in diesen Stationen. Ich muss ja letztlich auch sagen, dieses Amt der Weinkönigin, da kann man so viel drüber diskutieren und ich habe darüber auch schon so viel diskutiert, aber was wirklich bleibt und was es einen sehr lehrt, ist, dass man über diese Person einfach sehr einen guten Zugang zu dem Thema findet und dass also da muss ich auch sagen, dieses Jahr, da war ich ja hauptsächlich in Württemberg unterwegs, hat einfach auch Verbindungen geschaffen, die bis heute bleiben und die auch mir nochmal viel mehr eröffnet haben, weil was man schon auch dazu sagen muss, in Markelsheim zum Beispiel wurde meist auch oder viel natürlich die Weine aus der Region und drumherum jetzt eher getrunken. Also zu Hause bei uns kam selten irgendwas aus dem Ausland auf den Tisch. Oder auch ab und zu was aus anderen Regionen, aber das war schon tendenziell eher Taubertal, Württemberg, und je mehr ich dann darüber hinaus auch kam, desto mehr hat sich das alles noch eröffnet. Also es ist da einfach mitgewachsen.
Wo hast du das Trinken gelernt? Also dieses Verkosten und dieses Wein betrachten und was wahrscheinlich dann eben auch für die Situation, Position als Weinkönigin beziehungsweise dann später in der Speismeisterei nicht unwichtig war. Gab es da jemand, der dir es beigebracht hat oder war das alles Self-Learning und während der einzelnen Tätigkeiten?
Was man sagen muss, wer mich da sehr gepusht hat, war der Rudi Knoll tatsächlich, der damals auch noch bei Vinum war und der mich dann da mehr und mehr in die Dinge reingebracht hat. Und am Anfang war ich eher bei den Wettbewerben im Hintergrund tätig. Irgendwann hat er gesagt, hey, möchtest du nicht mitprobieren? Und dann war das am Anfang irgendwie einfach nur zum Mitprobieren, weil die Sachen da waren und außerhalb der Wertung. Und irgendwann war ich dann Bestandteil von so einer Jury. Und auch da hat man ja mit guten Leuten immer probiert und auch eine Vielfalt. Und ob das jetzt beim damals noch Deutschen Rotweinpreis war oder beim Riesling Champion oder auch mit Sekt. Also es ist einfach, so blöd das klingt, auch ein Learning by Tasting und ein Training. Und so geht es mir bis heute, dass ich jedes Mal da noch dazulerne. Aber er war wirklich, muss ich auch sagen, damals war ich ja noch 19 oder 20, da nach der Zeit als Weinkönigin, da hat er schon mir wirklich manche Tür geöffnet, dass ich mitprobieren konnte. Und da bin ich heute dankbar. Er hatte dann damals auch dafür gesorgt, dass ich den Platz bekomme in Südafrika zum Praktikum bei Lamaschuk, was dann Franz Beckenbauer gehörte. Und so, da natürlich, er ist ja fußballaffin und da Verbindungen da waren. Und da im Swartland ganz viel auch einfach dort, das war meine erste Berührung auch mit Naturwein, 2018 oder 2019 war das dann, weil dort ja die Szene da auch schon total viel unterwegs war und experimentierfreudig. Und ja, so hat das alles seinen Lauf genommen und man konnte viel probieren. Also das war er war sicherlich, muss man sagen, der Rudi Knoll, jemand, der das gefördert hat.
Wirst du mit zunehmender Erfahrung freakiger und nerdiger oder wirst du bodenständiger? Also wenn wir jetzt den Franz Jacotta probieren, hast du dir im Vorfeld Gedanken gemacht, welches Glas nehme ich, welche Temperatur hat er noch vom Büro bis hierher, wie viel Luft hat er bekommen, oder hast du, oder bist du jetzt in der Situation, wo du sagst, nein, der Wein muss auch aus sich selber heraus bestehen und solange ich ein Standardglas habe, also sind solche Sachen für dich wichtig oder losgelöst von den Verkostungen, wie zum Beispiel Wiesbaden, wo sowas essentiell wichtig ist, weil ihr halt ganz viele eben auch außen betrachtende Bewertungen habt, sondern für dich selber allein, also bist du da nerdig?
Sie sind wichtig, aber ich würde von mir nicht behaupten, dass ich so nerdig bin, dass ich das dann anders nicht trinken oder probieren kann oder sonst wie, sondern eigentlich auch das macht ja immer noch mal was Schönes auf, dass man dann sieht, ah, hier drin funktioniert es nicht, aber ich probiere noch mal was anderes. Zum Beispiel auch bin ich gespannt mit dem Lemberger zum Beispiel, den habe ich gestern Abend aufgemacht und ich merke heute, dass er mit dieser Luft auch noch mal gewinnt. Also das interessiert mich dann natürlich schon. Also, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich ihn frisch geöffnet, dass ich mir denke, oh je, so kann man denn gar nicht probieren oder sonst was. Also da bin ich, glaube ich, recht, da kann ich mich gut anpassen.
Und was brauchst du zu Hause? Also was für dich wichtig, außer ein einigermaßen gutes Glas und Kellnermesser? Also hast du da irgendwelche Sachen, Tools, die du für dich selber als besonders wertig oder als unabdingbar einschätzt? Ist es ein Dropstop? Sind es ganz andere Sachen, die ich nicht kenne? Ich glaube, ihr kriegt ja bestimmt auch 50.000 Werbeartikel zugeschickt, die ihr bitte mit eurem Logo versehen sollt. Ihr habt ja auch mal hochkreative Sachen, die ihr dann teilweise, ja. Und da meine ich nicht nur die Socken mit, sondern aber was so rein vom Service, das sind super Gedanken, also egal, ob das Poliertücher oder, was ist so rein vom Wein-Treatment für dich essentiell und wichtig?
Ich glaube, ich brauche nicht so viel. Ich brauche ein ordentliches Glas. Also ich bin schon jemand, der eher frustriert ist, wenn man eine gute Flasche Wein bestellt und ein schlechtes Glas bekommt. Das macht mir um die Hälfte Spaß dann leider.
Bis hin zu Mundgeblasen oder reicht bei dir, also reicht es, klingt immer so abwertend, aber ist Maschine okay oder soll es?
Es ist, Maschine ist okay. Find ich. bunt geblasen ist immer toller, muss ich auch sagen. Also natürlich hat man das am allerliebsten und natürlich habe ich meine Phasen, in denen ich meine Lieblingsgläser habe und so weiter.
Was sind deine Lieblingsgläser, wenn ich fragen darf? Also so. Oder darfst du gar nicht mit Brands arbeiten? Ich will dich da jetzt auch nicht raus aus der Reserve locken.
Doch, ich meine, also wenn ich darf dir schon Zwiesel benennen, das auf jeden Fall, mit denen arbeiten wir eh viel zusammen und ich bin immer beeindruckt, wenn ich mal vor Ort sein darf und mir alles angucken darf, wie es gemacht wird. Das finde ich wirklich, könnte ich mir nicht lang genug anschauen. Ich habe jetzt den Franz Jacotta tatsächlich in dem Fusion-Glas, was wir auch an der Weinbörse erstmals hatten dieses Jahr und was nicht nur mundgeblasen ist, es ist so ein eben ein Fusion-Glas. Mhm. Also es ist zum Teil mundgeblasen und zum Teil maschinengefertigt.
Hybridglas,
Genau, ein Hybridglas. Das mag ich extrem gern, auch für Schaumwein. Den Spitzenberger Lemberger, den wir gleich, jetzt habe ich es verraten, probieren. Den habe ich jetzt in so einem Enoteca Pinot-Glas. Die mag ich extrem gern. Die sieht man total selten, aber ich habe die mal vor ein paar Jahren zum Podcast geschickt bekommen und da trinke ich sehr gerne Pinot draus, muss sein.
Sollen wir den gleich jetzt parallel probieren?
Ja, oder?
Super gerne. Daher, ich finde das auch total spannend.
Also vielen Dank für den Franciacorta.
Super gerne.
Ich habe schon ewig nichts mehr davon. Ich habe immer mit Rosé bestelle ich mir wahrscheinlich auch recht selten. Finde es dann, aber wenn ich es habe, oft auch schön. Also es ist ja, das ist ja jetzt nicht kitschig oder sowas, sondern es ist schon ein seriöser, sehr seriöser Rosé, der, also da bin ich auch gespannt, wie der sich noch entwickelt.
Zum einen das, auch manchmal finde ich es bei Schaumwein spannend, wenn die Kohlensäure vergeht und dann mehr oder weniger der Grundwein in einer natürlich anderen Form, aber auch mit einer gewissen Oxidation, aber eben auch in seiner Kernpräsenz übrig bleibt und mag die dann ganz gerne verkosten oder manchmal auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Ich finde es total spannend, jetzt den Lemberger daneben zu probieren, weil man oftmals in diesem Parallelvergleich durch den einen eine Erklärung für den anderen bekommt. Also wenn man den Lemberger versucht hat und man riecht nochmal in den Rosé rein oder in den Schaumwein rein, dann nimmt man den anders wahr und nochmal von einer ganz anderen, von einer anderen Seite mit einmal wahr. Und das finde ich dann wiederum ganz interessant. Deswegen so völlig konträre Sachen nebeneinander bin ich ein riesen Fan und
Freund von. Es
sind
ja völlig konträre Sachen.
Ja, ja,
deswegen,
ja, ja.
Das ist echt, wir wussten ja nicht voneinander, was wir uns jeweils, was wir bekommen.
Ja.
Und das habe ich vorhin auch, als ich aus dem Büro rausgegangen bin, dachte ich mir so, wow, die Spanne ist ganz schön groß von einfach Rosé-Schaumwein, Franciacorta zu etwas gereifteres, großes Gewächs vom Lemberger aus Württemberg. Das ist natürlich jetzt schon eine Breite, aber mir geht es wie dir, dass ich oft finde, dass über die Abgrenzung zu einem anderen Wein der Charakter oder die Beschreibung für den eigentlichen Wein mir leichter fällt.
Ja.
Und so wird es wahrscheinlich auch jetzt sein. Hast du schon probiert?
Darf ich nur fragen, weil du Rosé sagst, und jetzt haben wir ja schon eine sehr exponierte Geschichte, wäre Rosé ein Thema für erste Lage, großes Gewächs etc., wie auch immer man es titulieren, bezeichnen möchte? Oder ist das dann zu skurril? Also nicht als Schaumwein, sondern als Wein.
Gibt es bisher nicht?
Habe ich noch nie gesehen. Ne? Da, ich wusste jetzt nicht, ob ich nicht ausreichend informiert bin, ob das legitim wäre, das zu machen. Ich halte persönlich Rosé ja oft ohnehin für unterschätzt, weil ich teilweise Rosés probiert habe, die auch mit Reife riesig sein können und eine ganz eigene Identität haben. Aber als Grand Cru sozusagen, finde ich mal spannend.
An sich, also im Moment ist es so, dass es nicht berücksichtigt ist in der Klassifikation oder unter den ersten und großen Lagen.
Ja.
Aber es ist ja einerseits, es dreht sich ja um die Herkunft. Natürlich ist auch eine Rebsorte oder eine Ausbauart oder ein Stil eines Weinguts immer auch mitbildend und charaktergebend. Das ist ganz klar und Transporteur der Herkunft. Aber an sich sehe ich es in Deutschland eher nicht, weil das ja auch keine riesige Tradition hat, würde ich jetzt so behaupten. Oder keine, zumindest, klar gibt es Rosé und in den Anna und Schiller und weiß was ich, ne, jetzt einfach nur, wenn man über diese Kategorie sprechen möchte. Natürlich gibt es die schon länger, aber sie ist jetzt nicht, ich finde nicht, dass wir eine Region haben, die bekannt genau für diese, für Rosé ist.
Ja.
Und wenn man jetzt so wollte, dann könnte man sagen, vielleicht die Provence, ne, dass man dort sagt, dort ist Rosé wirklich zu Hause und dort gibt es eben einfach ganz viel Rosé und deswegen könnte es auch dort eben ein, keine Ahnung, wenn sie das jetzt also auf dieser Ebene irgendwie stattfinden, aber für Deutschland sehe ich das für den Moment zumindest nicht, aber so wie ich es eben auch für andere neuere Rebsorten noch nicht sehe, weil wir da zu wenig Erfahrung haben und zu wenig wissen, wie das genau das Terroir transportiert und es für mich halt auch immer noch auch so stilgebend oder profilgebend für eine bestimmte Herkunft geben muss. Und das sehe ich, fällt mir zumindest in Deutschland nichts ein.
Aber es wäre auch nicht erlaubt, Iringer Winklerberg als Rosé, als große Lage abzufüllen. Und
es gab mal, ich weiß, es gab mal in Württemberg ein Beispiel, aber indem wir auch diese jetzt über den Klassifikationsprozess und die Evaluierung in den letzten, wann hat der Prozess gestartet? In den letzten 2 Jahren haben auch viele nochmal die Rebsorten enger gestrickt und manche Kriterien. Und dort ist es auch für die Zukunft quasi nicht mehr berücksichtigt. Also, und ich sehe, wie gesagt, im Moment jetzt auch nicht die Tendenz, dass es sich allzu schnell verändert.
Wollte jetzt auch keinen
Trenddeckel mit aufmachen. Ich will es nicht auf alle Ewigkeit ausschließen.
Ja, ja.
Aber ums, mir geht's wie dir. Ich habe jetzt nichts gegen Rosé. Ich trinke es ganz selten, muss ich auch sagen. Mhm. Ich freue mich dann mal, wenn das irgendwie so ein Überraschungswein ist, den man noch nicht kennt und der dann einfach ein Rosé ist. Ich hatte einmal eine Situation und die fand ich extrem beeindruckend. Ich war mal, das war jetzt vor 4 Jahren oder so, auf dem Ball des Weines gibt es immer dieses Sommelier-Poker, das kennst du auch, oder?
Genau, heißt
es Poker?
Ja.
Irgendwie so Casino-mäßig.
Ja.
Und wo man aus schwarzen Gläsern was probiert und da war Willi Schlögl damals dabei und er hatte es einfach genailed auf Rosé, was irgendwie niemand auf dem Schirm hatte. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mir, glaube ich, sensorisch schwer tun, Rosé rauszuerkennen.
Ja.
Und das hat er damals gemacht. Das fand ich schon eine schöne Überraschung.
Und es war ein Rosé. Also Willi hatte recht.
Ja, es war ein Rosé.
Sehr schön. Ja. Großartig. Oh, toll. Ja, aber wenn man da nicht trinkerfahren ist, weil das Spielfeld halt auch so enorm ist, ist das manchmal schwer, da eben auch eine Identität für zu finden oder zu finden, was gut oder schlecht ist. Ich wurde vom Rosé überzeugt, weil ein relativ bekannter burgundischer Produzent mal Mostabzug gemacht hat, den dann 10 Jahre hat reifen lassen und ich den dann probiert habe und auch aus dem Piemont, aus der Nebbiolo-Rebe, ich mal einen sehr, sehr alten probiert habe und das fand ich total spannend und ja, also es sind manchmal eben auch Entwicklungen, wie Entwicklung Lemberger, um wieder den Draht zurückzubekommen, finde ich. Also ich habe interessanterweise auch gestern Abend aufgemacht, weil ich das so oft so schade finde. Man macht die Sachen auf, die müssen sich selber erst akklimatisieren. Das kann man oftmals mit dem Glas auch gar nicht rausreißen. Im Service selber bin ich ein großer Freund vom Lüften, vom Dekantieren. Mhm. Aber wenn ich dem Wein Zeit geben kann und man kann entweder, dass man ihn zum Beispiel gestern Abend probiert, wir haben es ja nicht blind probiert, also wir wussten ja beide, was wir voneinander haben oder was wir bekommen und ihn dann so in der Entwicklung dann probieren kann, das ist mal noch ein ganz anderer Luxus, eine ganz andere Wahrnehmung für den Wein. Und gestern Abend empfand ich ihn als erstaunlich imposant, obwohl er gar nicht so alkoholschwanger ist. Sehr, sehr fruchtgeprägt. Ich mochte diese Beerigkeit, die sofort präsent war. War sehr überrascht von der Farbe, von der Struktur. Mhm. Und heute kommt er mir fast burgundisch vor, so mit einem gewissen Tiefsinn. Mhm. Auch wenn ich ich mag das, wenn ich einen Wein rieche, ihn von verschiedenen Entfernungen zum Glas wahrzunehmen. Wenn ich jetzt ein relativ großes Glas habe, ich habe jetzt ein burgunderähnliches Glas genommen, um den auch Fülle und Breite zu geben. Wobei es bei dem Wein wahrscheinlich auch super, super spannend wäre, ein extrem kleines Glas zu nehmen, um die Frucht so ganz differenziert herauszuarbeiten. Und wenn man so richtig mit der Nase erstmal am Anfang so 10 cm entfernt ist und da hat er genügend Potenz, um eben auch da schon seine Aromenwolken herauszutragen und dann immer weiter in den Wein reingeht. Und selbst wenn du die Nase richtig tief bei dem reinhältst, finde ich total spannend, dass der nicht alkoholisch wirkt, sondern du hast diesen Fruchtdruck von unten.
Total, ich finde die Frucht drückt so arg, also so, aber im positiven Sinne, er ist einfach so dunkel, ne? Also er ist so, nicht nur, ich verstehe, weil du sagst, dass du von der Farbe überrascht warst, ich finde ihn sehr, also er ist verhältnismäßig, naja, wobei, es ist Lemberger, ich finde ihn trotzdem noch ein Tick dunkler sozusagen als durchschnittlichen Lemberger ist es.
Das meinte ich aber damit. Also, dass die Farbpräsenz, die Farbintensität mich überrascht hat.
Und er transportiert aber auch wieder so viel. Also, es ist so ein voller Wein, ohne dass er Eleganz jetzt auf der Strecke lassen würde, finde ich, meine ist auch, jetzt hat er die perfekte Temperatur. Also ich würde Pinot wahrscheinlich sogar noch eine Spur kälter trinken. Mhm. Aber er hat so diese sehr angenehme Kühle jetzt bei mir. Also ich habe ihn, ich hatte ihn im Kühlschrank und habe ihn heute Morgen raus. Und er hat jetzt so noch diese perfekte Restkühle und das ist ganz schön. Ja, ich finde, es ist ein total schönes Beispiel. Es ist 2019, also entsprechend auch ein bisschen wärmer und kommt aus Pfaffenhofen. Und warum ich ihn gewählt habe, ist natürlich klar, weil Württemberg und Heimat und Lemberger. Und ich immer noch das Gefühl habe, dass das häufig unterschätzt ist. Für mich ist es auch die Profilrebsorte in Württemberg. Also es ist einfach alles, worauf es, also was heißt alles? Es gibt auch genug andere tolle Sachen aus Württemberg, das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde, er hat es sehr verdient, in den Vordergrund gestellt zu werden. Und Wachtstätter ist für mich ein Betrieb, die das in aller Konsequenz total gut machen und eben auch in allen Stufen. Also ich schätze zum Beispiel, das habe ich erst überlegt, ehrlich gesagt, ob ich dir nicht den Ortswein schicke, weil ich auch da schon immer finde, dass es ein total wunderschöner Ortsweinvertreter vom Lemberger ist, der irgendwie, ich weiß gar nicht, was er heute kostet, 15 Euro oder so, 16 Euro vielleicht, wo man einfach einen sehr ehrlichen, total, schon packenden Lemberger bekommt. Und ich hatte dann den Rainer und die Familie gefragt, einfach können wir so ein bisschen was Reiferes haben. Und sie haben sich für den Spitzenberg entschieden. Und da bin ich ganz, ganz happy. Ist ja quasi Zabergäu eine Ecke, die schon fast an die badische Grenze geht. Und eigentlich finde, dass man, also mich würde interessieren, wie er noch in 4, 5, 6 und noch mehr Jahren schmecken würde. Ich finde, er hat jetzt schon es ist ein schöner Moment, ihn zu trinken. Ich finde jetzt aber nicht unbedingt, dass er dass man ihm schon irgendeine Reife anmerken würde.
Finde ich gar nicht. Hätte ich mehr Reife in dem Sinne nicht erwartet, sondern war überrascht, dass er noch so vital ist oder so jugendlich, dass er so präsent ist, so fruchtschwanger auch noch in der Art. Und das spricht, glaube ich, auch für die Entwicklungsfähigkeit, die er noch hat. Freue mich auch darauf, den jetzt über die nächste Woche probieren zu können. Und für mich sind solche Weine immer Lehrstücke, weil sie für mich ein Sinnbild einer Region in Kombination mit der Rebsorte nochmal neu definieren können oder mich diese definieren lassen. Und dadurch, dass das Österreich ja mehr oder weniger schon so prägend für diese Rebsorte, also zumindest für den Blaufränkisch oder diese Interpretation, diese Rebsortenlandschaft, Lemberger Blaufränkisch ist, muss man sich, finde ich, immer so ein bisschen neu einordnen und versuchen, Referenzprodukte dafür zu finden, wo man sagt, ja, das ist ein deutscher, ja, das ist ein württembergischer Lemberger. Und Württemberg ist ja da eigentlich so die Kernregion. Ich glaube, 90% aller Lemberger-Anpflanzungen sind ja in Württemberg. Und auch wenn ich es manchmal richtig, richtig spannend finde, welche Pinots aus Württemberg, sei es vom Schneidmann zum Beispiel, entstehen oder von dort zu verkosten sind, ist für mich Lemberger eine ganz tolle Chance, auch für dieses Land, für dieses Weinbaugebiet, sich komplett abgesondert zu identifizieren. Und das finde ich spannend, wenn man dann eben sowas wie jetzt hier mit Reife, mit dieser sehr eleganten, auch zeitgemäßen Kraft, dass er eben nicht überproportioniert ist, dass er eine gewisse kühle Ausstrahlung durch diese Fruchtpräsenz hat, dass er diese tolle Säure hat. Und was ich persönlich bei dem, das fiel mir jetzt gerade noch mal ganz eigen auf, richtig spannend fand, waren diese verschiedenen Segmentierungen auf der Zunge, wenn du ihn hast. Also er drückt dich nur vorne oder hat diesen ewigen Nachgeschmack oder du hast nur die Tannine, sondern du hast ganz viele verschiedene Segmente, die nach und nach ihre Präsenz haben, und das ist für mich so ein richtiger Gaumenwein, also wo man richtig sich durchbeißen möchte und den Wein damit deklinieren möchte.
Ich weiß, was du meinst, ja. Und man hat halt, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, neben dieser dunklen, sehr starken Frucht auch so eine feine, ganz feine Würze. Und das macht für mich Lemberger auch oft aus, dass es einfach so ganz feinwürzig ist. Aber das beschreiben auch alle immer total unterschiedlich und so wollen wir ja alle auch Wein wahrnehmen. Und wir haben unsere individuellen, aber das finde ich an Lemberger, was wirklich, dass er da einfach so diesen, was wir schon auch in anderen, also die feine Würze mit Pinot aus Deutschland schon auch kennen, aber das hat noch mal was anderes in dieser Rebsorte. Und das das finde ich immer was wirklich, was mich immer wieder beeindruckt. Und ich denke, dass man es doch viel zu selten probiert.
Was der Wein hat, was ich total spannend finde oder wo ich glaube, dass der das hat, weil du gerade Pinot aus Deutschland sagst, ich finde, da hat man es ganz gravierend und auch bei bestimmten Produzenten ist eine Wiedererkennbarkeit. Das heißt, wenn man den Wein nach vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr probiert, kann man sich daran, an den Moment zurückerinnern. Wahrscheinlich aufgrund von verschiedenen Aromenprägungen, manchmal in Kombination mit einer Situation, mit einem Gespräch oder sonstigen, oder eben aufgrund von einer gewissen Reifephase, könnte man sagen, dass man unter 5 Lembergern den wiedererkennen könnte. Und das finde ich dann großartig, wenn sowas passiert. Das ist ein Riesling oder eben beim Pinot aus Deutschland manchmal noch markanter, dass ein Winzer eine gewisse Handschrift hat, die man durchaus immer wieder erkennen kann. Aber ich würde es auch, wäre interessant, sowas nochmal zu probieren, würde es auch bei dem Wein dem zusprechen oder könnte es mir vorstellen, dass man den durchaus wiedererkennt, dass der so eine gewisse Einzigartigkeit hat, eine eigene Identität.
Kann ich mir auch vorstellen. Was mich jetzt mal total interessieren würde, wäre quasi Spitzenberg in seinen Jahren und wie sich das unterscheidet in einem zum Beispiel eher kühleren Jahr. Also, dass man jetzt mal noch einen, ich weiß nicht, so einen 16er, 17er oder 21er noch probieren könnte, weißt du? Daneben einfach, was macht es, wenn die Rahmenbedingungen einfach doch eher kühler sind. Das würde mich jetzt mal noch reizen, aber dafür müssen wir mal zu Wachtstädters gehen nach Hofen und mal uns für irgendeine Probe anmelden, dass man das noch mehr in der Jahrgangsvarianz.
Was natürlich eine sehr markante Sache ist, was auch interessant ist, aber ich finde, dass der deutsche Weinbau, auch der Lemberger als solches, in so einem starken Wandel ist, dass das Jahr zwar eine Präsenz hat, aber manchmal auch die Entwicklung des Winzers gleichzusehen ist und gleich zu betrachten ist. Und natürlich 18 da sich ganz anders präsentiert als von mir aus 21, aber manchmal die Winzer eben auch eine ganz andere Herangehensweise daran haben.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch was unausweichlich bei jeder Herkunft irgendwo auch dazugehört. Und wenn ich es jetzt mal so ganz über alles ziehen müsste, dürfte, dann würde ich schon behaupten, dass der Lemberger insgesamt in den letzten eher 5 Jahren nochmal so vom Gesamtstil doch nochmal frischer und nochmal ich weiß gar nicht, wie es exakt bei dem Betrieb ist, aber so von der Gesamtwahrnehmung hätte ich gesagt, dass Lemberger tendenziell nicht in einer riesigen Abweichung, aber so einfach so ein Tick, ein bisschen mutiger, kantiger, noch frischer geworden ist. Was auch, finde ich, eine ganz spannende Entwicklung ist. Natürlich unterschiedlich intensiv von Betrieb zu Betrieb, aber so ist mein Gefühl. Würdest du das auch sagen?
Der Trend geht schon in diese Richtung Frische. Ich glaube, dass...
Ja, vielleicht ist es sogar Lemberger unabhängig.
Ja, also im Allgemeinen zumindest wird es überall proklamiert.
Ja, ja.
Und ich finde, das Interessante ist, hierbei den Zwischenweg zu finden. Also ich habe das Gefühl, in Österreich geht... Ja, auch in diese Richtung Klarheit, frische Identität, dann irgendwo Wiedererkennbarkeit der einzelnen Rieden und des Gebietes. Und wenn Württemberg es da schaffen würde, auf der einen Seite Handschrift, Winzer, Präsenz, aber eben auch dieses trinkfreudige Frische auch ein wenig konträr zur Klimaentwicklung zu finden, also da einen eigenen, ganz eigenen Weg finden, das finde ich total spannend.
Beobachten wir das noch ein bisschen die nächsten Tage.
Ehrlich. Wann hattet ihr das letzte Mal sardischen Wein? Und ich wette, nicht wenige von euch zählen Monate. Doch warum? Wir suchen doch alle nach Authentizität. Und genau das finden wir auf Sardinien. Es gibt nirgends Weine, die vergleichbar sind mit sardischen Weinen.
Warum?
Also zum einen die Reben. Darunter autochthone Rebsorten wachsen auf Böden aus Granit, Schiefer und Vulkangestein. Geformt von Trockenheit, salzigem Wind und Licht.
Das nichts beschönigt. Hier wird nicht auf Volumen vinifiziert, sondern auf Ausdruck.
Geringe Erträge, oft alte Rebanlagen, vielfach in Handarbeit bewirtschaftet, mit zunehmender Tendenz auf Biodiversität und biologischem Anbau. Ein Glas sardischer Wein schmeckt nicht nach Frucht oder Terroir, sondern nach einer radikalen Entscheidung für Herkunft. Die Weine sind mineralisch, sie sind salzig, sie sind mit einer vibrierenden Spannung, die sich keiner internationalen Norm beugt. Also eigentlich genau das, was wir suchen, was wir proklamieren, was wir immer haben wollen. Und wer sardischen Wein trinkt, trinkt keinen Stil, er trinkt eine Landschaft, eine Geschichte, ein Stück Europa, das nie gezähmt wurde. Sardinien ist die zweitgrößte Insel Italiens mit rund 24.000 Quadratmeter, ein geologisch komplexes Terrain und eines der ältesten Weinanbaugebiete Europas. 26.000 Hektar, 20 DOC und eine einzige DOCG-Zone. 300 Sonnenstunden, 500 Milliliter Niederschlag für die Statistiker, hohe Lichtintensität und ständigen Wind. Besonders den trockenen Mistral. Und das in Höhenlagen von 400 bis 800 Meter. Dort wird ein Weinbau gelebt, der stark von Familienbetrieben geprägt ist, wie Agiolas.
Agiolas? Klingt wie ein Vulkan.
Und schmeckt wie ein Versprechen, das gehalten wurde. Antonio Agiolas. War kein Mann für große Worte, aber einer für große Reben. 1906 geboren, 1938 im Gegenwind gepflanzt. Während andere auszogen, um billigen Wein die Welt zu kippen, grub er sich ein.
In Sardinien, irgendwo zwischen Stein und Salz. Er wollte nicht viel.
Er wollte es nur anders machen. Keine 10 Kilometer vom Meer.
Wind, der dir ständig die Ohren wäscht. Böden, die karg aussehen. Aber Wissen, wie man sie speichert. Und Antonio hatte keine Investoren, nur Rückgrat. Er pflanzte nach, als alle riefen, raus mit den Reben. Tja, und was soll man sagen?
Die meisten seiner Nachbarn sitzen heute auf einem Parkplatz. Er auf Vermentino. Schneller Vorlauf. Franco und Giuseppe, zwei Brüder mit Mut zur Klarheit. Keine Glaskronleuchter im Verkostungsraum. Keine Instagram-Passwand mit Hashtag. Nur Arbeit, Handschuhe und Charakter. Mit dem Önologen Mariano Muru im Boot wurde aus dem Weingut kein Yachtclub. Aber ein verdammt präzise geführter Schoner. Säge gesetzt auf Qualität. Kurs gehalten trotz Wind aus Globalisierung.
Autochthone Rebsorten? Klar.
Minimalintervention?
Logisch.
Aber nie mit dem Missionarsblick.
Sondern?
Weil es einfach besser schmeckt. Ja, lass uns ruhig als perfektes Beispiel den 2024er Mary Vermentino di Sardegna von Agiolas nehmen. Natürlich beginnt es auch hier bei der Lese. 3 Uhr morgens. Kein Espresso, keine Sonnenaufgangs-Selfies, nur kalte Hände und Vermentino. Der noch nicht ganz weiß, dass er groß werden wird. Gepflückt, bevor die Sonne sich räuspert.
Der Most. Nicht gepresst, sondern regelrecht gelockt.
Temperaturkontrollierte Gärung, Edelstahl, keine Show. Nur Stille und Geduld. Danach 2 Monate Hefe.
Vielleicht auch 3.
Mariano entscheidet das, nicht der Kalender. Was dabei rauskommt?
Ein Wein, der nicht flirtet, sondern fokussiert. Eine Nase, Birne, Fenchel,
Salz, Zitrone, feuchter Kies. Am Gaumen, wie ein kühlgepresster Satz. Schnell, linear, ohne Umwege. Die Länge, wie ein Gedanke, den man nicht mehr los wird. Das Finish,
mehr Luft.
Kein Halligalli, sondern Klartext. Und wahrscheinlich kann das nur Vermentino. Diese spätaustreibende, weißbärige Rebsorte. Mit mittlerer Reifezeit, deren Herkunft vermutlich auf das spanische Festland zurückgeht. Mit historischen Verbindungen zur Rebsorte Malvasia. Ihr Weg führt über Korsika nach Sardinien, wo sie heute besonders im Süden,
zum Beispiel bei Agiolas, kultiviert
und Emeri, Fermentino di Sardegna von Argiolas perfektioniert wird. Önologisch extrem anspruchsvoll. Der hohe Gehalt an Terpenverbindungen sorgt für ein charakteristisch aromatisches Profil mit Noten von typischerweise Zitrus, grünem Apfel, Mandel und salziger Mineralität. Wie in diesem Vermentino von Argiolas. Nicht zu hohe Erträge, wozu die Rebsorte sehr, sehr gerne neigt, bewahren Frische und Spannung. Seine große Stärke liegt in der Fähigkeit, maritimes Terroir förmlich zu leiten, wie ein Resonanzkörper für Wind, Licht und Meer. Kein gefälliger Crowdpleaser, sondern ein präziser Weißwein und viele andere Vermentini sind charmant, floral, Apero-kompatibel. Meri Vermentino Sardegna 2024 von Argiolas ist kühl, präzise, knochentrocken. Ein Glas wie eine geologische Formation. Trinke diesen Wein bitte nicht, wenn du Ablenkung suchst. Trinke ihn, wenn du bereit bist, dich erinnern zu lassen. Er erinnert dich an Wind, an Arbeit, an Familie, an eine Insel, die sagt, ich bin anders und ich bleibe. Danke für dieses großartige Erlebnis aus Sardinien. Dem Haus Argiolas und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Siehst du den Wein als Wein oder siehst du den, wenn du den jetzt trinkst, als Speisebegleiter? Also läuft bei dir immer so eine Sache, oh, jetzt könnte ich dazu was essen mit? Oder bist du wie viele andere auch, dass du den Wein einfach wegen des Weines genießt?
Ich bin eher beim Wein sozusagen. Aber es gibt immer wieder Weine, bei denen ich jetzt denke, boah, und dazu das und das. Mhm. Das kommt nicht immer, aber hier schon. Wachtstädter sagen, dass es sehr gut zu Wild funktioniert. Und das hat für mich halt sofort Sinn gemacht. Weil er sowas jetzt gar nicht, weil es ist es ein kräftiger Rotwein?
Ich würde ihn als strukturiert bezeichnen. Als strukturiert.
Strukturierter als, Rotwein.
Ja, mit einem kräftigen
aus Deutschland.
Ja.
Ja, genau, sowas. Also, aber zu diesem Wild. Ich esse noch nicht so lange Wild, muss ich sagen. Aber mein Partner ist Jäger. Entsprechend hat sich das sehr geändert. Oh, ja. Früher aber in der Familie haben wir nicht viel Wild gegessen, muss ich sagen. Und zu diesem klassischen Wildgeschmack kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Und wir haben immer mal wieder, was ich gerne mag, ist Wildfond mit Flädle drin. Also
ja.
Eine Brühe mit Flädle, eben vom Wild gekocht. Und tatsächlich muss ich sagen, ich kann mir das dazu auch vorstellen.
Aber wenn du
Wenn es jetzt nicht das fette Schmorgericht
ist. Nee, finde ich interessant, finde ich total spannend.
Ich kann mir das von der Aromatik vorstellen.
Weil ich glaube, dass das von der Aromatik den Vibe wunderbar fundamentieren würde und ihm eine ganz eigene Basis zur Entwicklung, auch dann wahrscheinlich mit der Temperatur, bei welcher man das Gericht dann genießt. Und dieses Konträre, also man hat ja dann was Heißes auf der Zunge und dann kommt der nicht ganz so warme Wein und wird aber da herauftemperiert, die Aromen verändern sich, dass das nochmal eine ganz eigene Symbiose eingeht. Also das finde ich total spannend. Also da nicht in dieses, ja, Rehschulter oder sonstiges denken, sondern einen devoten Speisebegleiter, um den Wein nach außen zu tragen und emporzuheben.
Ja, also eher auf einfach dieser, weil der Wildfond ist ja dann so einfach extrahiert auf die Würze von dem Fleisch und Wild. Und das kann ich mir einfach total gut vorstellen. Aber muss ausprobiert werden.
Aber wenn du an Speisen denkst, dann bist du schon eher bodenständig und denkst nicht an irgendwie Medaillons vom Blablabla oder den Steinbutt, sondern du bist dann eher, dass du was Greifbares dir dann immer vorstellst.
Ja, einfach so, ich denke dann nicht an das eine Gericht, was ich da und da gegessen habe, sondern an so die Produkte und, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Frucht oder Kräuter oder irgendwelche so, ich bin eh Fan von Speisen, die vielleicht gar nicht so viel brauchen, aber einfach aus guten Produkten was Ehrliches gemacht und was man halt auch schnell mal zu Hause machen kann, wenn man auf dem Markt war und ein paar gute Sachen einfach nur gekauft hat. Und dann so ein Pairing hat. Also das ist für mich genauso eine Erfüllung wie irgendwo, keine Ahnung, ein mehrgängiges Menü zu essen und jeweils was dazu zu bekommen. Das ist auch, das hat alles auch seinen Reiz und das bringt es ja auch so auf die Spitze, weil das so perfekt abgestimmt ist, was mir ja auch in der Speisemeisterei eine Riesenfreude war, weil es als Studentin jetzt wirklich ja nicht alltäglich ist, dass man quasi jeden Tag neue Gänge auf der Sternekarte probiert und dazu Weine aussucht und verschiedene Sachen hochholt und ausprobiert. Aber das hat, also das war einfach so ein gutes Training für mich und was mir natürlich auch viele Sachen erst ganz neu eröffnet hat.
Gab es da mal eine Kombination, die dich nachhaltig beeindruckt hat? Also entweder in der Speisemeisterei. Ich finde es auch interessant, dass du Speise sagst. Wir hatten da niemals eine Abkürzung für. Wir haben immer nur ausführlich Speisemeisterei gesagt. Irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich aufgrund der Erhabenheit oder so.
Also da, ja, aber gab's es da mal? Ist ein schöner Name.
Ja, eigentlich ja. Ja, sehr ungewöhnlich. Ja. Und als ich es kennengelernt habe, fand ich den Namen schon schön und finde das nachhaltig jetzt eigentlich. Es passt zum Restaurant und schmückt es irgendwie.
Ja, genau. Ja,
aber gab es da für dich mal irgendein Gericht oder selbst wenn du gehst ja sicher auch oft essen, jetzt im Zusammenspiel mit deiner Position, die du hast, dass du da oft eingeladen wirst, wo du sagst, boah, der Wein und die Speise, das war für mich das Absolute.
Also es gab in der Speise tatsächlich mal einen Gang mit so damals gerösteten Blumenkohl und Erdnuss und das hatte einfach so sehr, war nicht auch noch Kürbis dabei, also sehr orangene Aromen und zum Teil auch Frucht und dazu hatten wir damals auch was, einfach so Riesling extrem Maische vorgegoren, das hat und ein bisschen reifer und das hat total gut funktioniert, also das war was so perfekt, wo auch jeder Tisch einfach nur begeistert war von dieser Kombi. Aber was ich insgesamt über solche Kombis halt sagen kann, ist, dass klar ist, das funktioniert nicht immer und ich bin jetzt auch gar nicht, ich hatte schon auch Weinbegleitungen, die mich zum Teil so ein bisschen überfordert haben oder wo es einfach a lot war. Einfach so sehr, so viel in kurzer Zeit, viel Verschiedenes und da bin ich inzwischen sogar eher bei so einer sehr guten Flasche, die zu viel passt. Das mag ich dann auch. Aber was halt schon passiert, und ich glaube, das kennst du und das können auch alle nachvollziehen, dass wenn sowas so perfekt harmoniert und so gut passt, dann ist es ja wirklich, dann denkt man sich so, ach, das müsste man jeden Tag essen. Oder da singen die Engel, ist jetzt so übertrieben. Aber es ist wirklich, dass man so merkt, wow, das ist so diese, das ist das zusammengebracht und das Eins und Eins einfach in seiner Wertschätzung für das jeweils eigene so perfekt kombiniert und das ist schon was total, was man, finde ich, auch wertschätzt, wenn jemand darum weiß, sowas auszuwählen.
Lässt du dir lieber empfehlen, wenn du im Restaurant bist oder suchst du die Sachen lieber selber aus? Das ist natürlich immer schwer zu verallgemeinern. Manchmal kommt es auch auf die Person und die Weinkarte drauf an. Aber so grundsätzlich genießt du es, dich selber durch die Weinkarte zu kämpfen, unabhängig davon Respekt oder sonstige oder Situation. Dich würde jemand nicht erkennen. Und da das, wo der nach dir gerade ist. Oder magst du es, in die Kommunikation mit dem Sommelier zu gehen und dich inspirieren zu lassen und vielleicht dann total was ganz anderes, worauf du nie gekommen wärst, zu probieren?
Ich scanne sehr gerne. Also ich mag es einfach durchzugucken und zu schauen, was man kennt, was man noch nicht so kennt. Einfach auch so das typische Auge beim Scannen, so wie ist es aufgebaut, wie ist es beschrieben, wie ist es kalkuliert auch zum Teil. Also das ist, glaube ich, was so jeder oder viele von uns in uns haben, wenn wir in Restaurants gehen und eine Weinkarte angucken. Aber ich klapp's dann oft wieder zu und sag so, was hättest du denn vorgeschlagen? Oder was gibt's irgendwas, was ich vielleicht noch nicht so gut kenne oder was ihr neu habt? Oder was man nicht so häufig sieht. Das ist schon eigentlich das, was am häufigsten passiert. Was ich mache, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die jetzt nicht im Wein unterwegs sind, dann bekommt man ja so sehr schnell die Kartenverantwortung überreicht. dann habe ich mir angewöhnt, immer 3 Vorschläge zu machen für die Runde, weil ich es meist auch schwer ertragen kann, dann die eine Flasche auszuwählen, die dann vielleicht nicht eben schmeckt. Und man so sein eigenes ja schon auch ein bisschen ausblenden muss und einfach so, was könnte jetzt möglichst vielen gefallen in der Runde. Und da mache ich es immer so, dass ich 3 Sachen raussuche, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie vielen gefallen und dass ich sie selbst einfach weiß, dass es gut gemacht ist und irgendwie auch spannend ist, mal zu probieren. Und dann mache ich diese 3 Vorschläge und dann soll jemand auswählen. Und das ist irgendwie ein ganz gutes Mittel geworden. So, alles klar, ich übernehme sozusagen die Verantwortung für die Karte, aber ich mache euch 3 Vorschläge. Ich mache so eine kleine Vorselektion. Und dann sagt ihr mir bitte, ob ihr eher leichtfüßig und trinkig trinken möchtet, keine Ahnung, Kabinett oder sowas. Oder ihr sagt mir, ihr habt jetzt Lust, was alles gut begleitet. Also dann haben sie noch mal so einen Anteil an der eigenen Wahl und das hat sich sehr bewiesen immer.
Welchen Preisrahmen mutest du dann genau diesem Personenkreis zu, der selber nicht ganz so erfahren ist, aber mit dir halt dann, mit dir in einem Boot
ist? Tatsächlich wähle ich dann oft so diese Best Buys aus, weißt du? Also ja. Diese, wo du weißt, das ist auch sehr einfach fair kalkuliert, weißt du? Also, dass man sagt, so cool, aber wenn ich hier das zu dem Preis trinken kann, dann ist es ja umso passender für diese Runde. Und ansonsten, wenn das jetzt Leute sind, die mit Wein wirklich gar nichts zu tun haben, finde ich, dann kann man so schon, ja, keine Ahnung, 55 bis 70 Euro auf jeden Fall. In der Runde auch, also das ist ja, man muss ehrlich sagen, das ist für manche dann auch schon viel Geld für eine Flasche Wein einfach. Aber eigentlich macht man doch häufig die Feststellung, dass die Leute dann sagen, boah, dafür hat es sich gelohnt oder ja.
Gerade weil du es ja auch moderierend erklären kannst und die Besonderheit dann irgendwo, ja.
Ganz genau. Und wenn ich es wirklich gar nicht einschätzen kann, dann frage ich, was möchtet ihr denn ausgeben? Weil es ist dann einfach, dann ist es offen und angesprochen und dann soll man eine Range geben und dann kann man sich damit ja auch gut, also ich glaube, dass Leute, die sich dann auskennen mit allem eigentlich dann auch gut arbeiten können, ne? Weil man so eben um die Hintergründe weiß und oder dann vielleicht auch sagt, das wäre jetzt eigentlich spannend, aber es passt jetzt vielleicht einfach nicht in diese Runde und ich wähle jetzt was anderes, was aber auch gut gemacht ist. Und es gibt ja genug Sachen. Also es muss ja nicht immer, also jetzt gerade die Kategorie Ortsweine zum Beispiel, da gibt es ja auch schon so viele sehr gute so Dinge, die auch schon ja genug mitbringen, dass man damit eine größere Menge an Leuten sehr, sehr happy machen kann und dass man selbst sogar vielleicht manche Entdeckung macht, weil man es schon lange nicht mehr getrunken hat. Also, und da gibt es ja auch viele Betriebe, die einfach diese Kategorie total leben und da schon wirklich die ersten Anzeichen oder einfach so, dass wirklich die erste ernsthafte Stufe von Herkunft auch ist und oft ja auch zum Beispiel die Zweitweine aus auch klassifizierten Lagen sind und oft unterschätzt. Also von daher, ja, kann man sich da schon auch gut zurechtfinden.
Hast du selber Grenzen nach unten oder nach oben, wo du sagst, darunter würde ich das auf keinen Fall unterstützen? Du siehst ja wahrscheinlich immer diese Winzerebene und die Ethik dabei noch mit ganz gravierend. Und nach oben, wo du sagst, nee, muss nicht sein, sollten wir auch nicht unbedingt fördern, weil du ja eben auch gerade von fair kalkuliert sprachst, dass du sagst, nee, sowas.
Ja, also bei so, jetzt wenn wir über nach oben reden, ist es ja schon so, dass man häufig weiß, so was kostet das normal? Oder so, wenn ich mir das jetzt irgendwo besorgen würde, für welchen Preis bekomme ich das? Und dann glaube ich, macht man noch einfach mal diesen Unterschied, so in welchem Setting muss ich das jetzt unbedingt probieren oder trinken? Und ist es dann nicht schöner, das sogar mal in eine Probe mit noch anderen Sachen zu stellen und muss jetzt vielleicht gar nicht unbedingt im Restaurant sein. Aber auch das würde ich jetzt nicht ausschließen. Also von daher, ich glaube, da nach oben setzt man das immer sehr in Relation so. Und nach unten ist es natürlich jetzt auch abgesehen vom Restaurant so, dass es einfach auch einen Preisbereich gibt, in dem ich weiß, dass eigentlich keine handwerklich gut gemachte, erzeugte, naturrespektierende Art gibt, das unter dem Preis zu erzeugen. Und dann kann ich das auch nicht wirklich unterstützen. Also ist aber wahrscheinlich auch wieder so eine politische Haltung, dass man einfach denkt, hey, wir müssen uns davon wegbewegen. Wir müssen, wenn wir in Deutschland eh schon ein eher kleines Weinland sind, es schaffen, unsere Alleinstellungsmerkmale und Profile so zu setzen, dass es eigentlich, dass wir jetzt halt nicht in Konkurrenz mit der puren Masse spielen und einfach nur, egal wo es herkommt, Hauptsache es hat den Geschmack wie jedes Jahr und betört irgendwie die Leute. Also das ist was, was ich dann, woran ich auch schnell, so blöd das klingt, Spaß verliere, weil das ist dann für mich halt nicht mehr von dem Begriff Wein, von dem wir vorhin gesprochen haben, sondern dann ist es halt wirklich so ein Getränk, was einfach nur begleitet und da ist. Das hat dann, da verliert man irgendwie den, ein bisschen den Respekt vor. Ich will gar nicht sagen, dass es auch zu einem normalen Preis ein Produkt geben kann, was jetzt nicht überschwinglich teuer ist, sondern einfach auch ein sehr guter, ehrlich gemachter Gutswein ist. Das funktioniert natürlich genauso, aber wir sind ja im Durchschnittspreis in Deutschland an einem ganz anderen Level und da verkaufen wir uns meiner Meinung nach einfach sehr häufig komplett unter Wert und betteln uns mit Verhältnissen, die wir hier einfach nicht haben und die wir mit Steillagen und unseren Personalkosten und Co. überhaupt nicht mithalten können und deswegen halt uns in eine andere Richtung entwickeln müssen.
Und ihr im VDP seid da ja maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass der Preis nach oben gedrückt wurde, weil du vom Durchschnittspreis sprachst und ganz viel Bewusstsein dafür einfach nochmal ganz anders eröffnet wurde. Aber so rein, wenn du eine Grenze ziehen müsstest nach unten, was wäre für dich eigentlich die Grenze, um dieses Thema Kultur und Ethik, Natur, Nachhaltigkeit und Entwicklungsfähigkeit zu berücksichtigen?
Das waren ja jetzt auch schon einige Sachen, die du da aufgezählt hast, ne? Um das wirklich alles zu berücksichtigen, ist es halt unter, also da ist ja selbst 7 Euro schon schwierig, das so, also es kommt dann alles noch auf andere Faktoren an, wie so ein Weingut aufgestellt ist und wo es sich ausrichten möchte, aber in vielen Strukturen, wie ich sie kenne, also selbst jetzt in einem Konstrukt, wie wir das, ne, zu Hause machen, mit Trauben abliefern und Co., muss das eigentlich einen höheren Erlös bringen, damit das alles Sinn macht. Und da habe ich oft das Gefühl, messen wir uns mit dem Falschen oder haben das halt in den vergangenen Jahren leider nicht geschafft, uns entsprechend zu, also mit uns meine ich jetzt einfach der deutsche Weinbau, zu positionieren, dass es heute, dass man auch sagt, ja, aber das muss diesen Preis haben, weil andere Länder können viel mehr Menge zu günstigeren Produktions- und Anbauweisen erzeugen. Und ja, also von daher, wir stehen ja bei 3 Euro, wie viel? 3 Euro irgendwas, 49 oder?
Genau, aber für Liter.
Pro Liter, ja. Genau, pro Liter. Und von daher sehen wir ja, wie viel da darunter stattfindet. Und ja. Ich glaube, dass, also zumindest wenn man sich so darauf konzentriert und das nicht in einer Mischkalkulation oder sonst wie steht, dass es total schwierig ist, das zukunftsfähig zu halten oder aufzubauen.
Ich finde auch, dass 7 Euro sollte zum einen der Mindestpreis sein, nicht zuletzt aufgrund dessen, dass Wein dann nicht zum Alltagsgetränk, zur Droge oder sonst irgendwas wird. Also dass man eben doch dieses Bewusstsein dafür hat, nicht, dass es wehtun muss, aber wenn ich mir einen Wein für 15 Euro kaufe oder für 20 Euro, habe ich ein anderes Bewusstsein, als wenn ich den für 4 Euro kaufe und näher mich dem Getränk oder diesem, was ich im Glas habe, nochmal ganz anders, betrachte es anders, setze es vielleicht auch in einer anderen Relation, auch ob mir das selber das wert ist, ob ich das jetzt so genieße. Und deswegen finde ich, ein zu günstiger Preis tut dem Gesamterlebnis und dem Gesamtkonstrukt nicht gut.
Ja,
also
absolut.
Bin da mit 7 Euro da ganz toll bei dir bei und finde es eben toll, wie ihr da voranschreitet, auch oftmals auch in die Diskussionen geht, auch mit Marktsituationen in die Diskussion geht und zu eurem Preis steht und den dann irgendwo verteidigt.
Ja, also ich glaube, es braucht auch genau diese Stimmen und das immer wieder zu erklären, warum es eben, also natürlich ist auch bei uns die Durchschnittsflasche VDP-Wein kostet ja auch schon um die 15 Euro. Also liegt daran, dass wir in den 4 Klassifikationsstufen es natürlich auch so ist, dass die Spitze auch einen kleinen Anteil ausmacht. Also es ist so, dass der Gutswein sind um die 63%, dann der Ortswein ungefähr 17%. Das heißt, es bleibt nur noch 20% für die erste und die große Lage. Und das zeigt ja schon auch dort von natürlich ist es betriebstechnisch auch nochmal individuell anders im Zweifel, wie die aufgestellt sind. Aber das zeigt ja auch, dass eben der Durchschnittspreis, wo wir bei einem Gutswein, glaube ich, bei 11,50 Euro momentan liegen und die große Lage bei 40 Euro beziehungsweise das große Gewächs bei 45 Euro, dass eben der Durchschnittspreis so vom, ich würde es jetzt einfach mal so um die, keine Ahnung, 15, 16 Euro schätzen. Natürlich ist auch das für eine Flasche Wein im Vergleich dann 0,75 zu dem Durchschnitt, was man kennt, auch viel, aber ist ja auch klar. Also ich meine, schau dir die Lagen an, die Weinberge, guck dir an, dass es meist Handarbeit ist, dass es reduzierte Erträge sind, dass es eine Wirtschaftsweise ist, die mit der Natur geht. Und all das kriegst du halt sonst auch nur schwer hin, wenn du deine Leute angemessen bezahlen möchtest und so weiter und so fort. Es geht halt nicht viel anders. Und das den Leuten bewusst zu machen, ist unsere Aufgabe.
Was ihr verdammt gut macht und wo ich glaube, dass es dir natürlich wahnsinnig zuträglich ist, dass du den Bereich Kommunikation studiert hast und da mehr oder weniger eben auch aus diesem Bereich herauskommst. Es ist natürlich Wahnsinn, was du da alles schon erreicht hast, was ihr alles auch mit dem Verband erreicht habt. Und ich glaube, über Ziele und Wünsche und Entwicklungsmöglichkeiten da jetzt zu diskutieren, es würde wahrscheinlich 3-4 Stunden dann dauern. Wir würden uns noch 3 Flaschen Wein aufmachen oder auch ohne Wein. Aber gibt es für dich selber noch irgendwie Wünsche, Gedanken, Ziele, wo du sagst, boah, das will ich und könnte ich mir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vorstellen? Das ist mein Ziel, sei es beruflich oder privat.
Ich finde das gar nicht so leicht, das so festzumachen. Natürlich ist es so, dass ich mir wünsche, dass wir diese Internationalität noch weiter ausbauen, weil ich einfach auch, also, weil ich denke, dass das auch sich nach innen in das Land auswirkt, wenn man außen ein gutes Renommee und ein gutes Standing hat. Und das ist ja beim VDP durchaus schon so, dass jede 4. Flasche ins Ausland geht und wir da eine starke Präsenz haben. Also mir hat das in London diese 8 Wochen so bewusst gemacht, dass egal wo man hinkam, die Leute, ich war echt, also ich meine, mir war schon klar, dass der VDP eine große Bedeutung für die Leute dort hat, aber dass sie halt deutschen Wein so unmittelbar damit verbinden und dass sie so viel davon interessiert und verstehen und dass sie das auch mit so einer Beachtung irgendwie verbinden. Also sie haben da wirklich eine Hochachtung und Respekt vor dem, was da in den letzten Jahrzehnten geleistet wurde. Und das war vor Ort total schön, das zu sehen. Also diese Internationalität interessiert mich einfach, weil ich auch gerne international unterwegs bin. Und für alles andere wünsche ich mir einfach, dass wir die richtigen Antworten finden auf die Fragen, die uns alle, die uns umtreiben momentan, sei das es einfach der Konsum zurückgeht, sei das die Alkoholpolitik, sei das der Klimawandel, sei das der Wandel im Gesamten. In Deutschland sind ja schon auch aufregende Zeiten einfach, das muss man sagen. Und wir haben da als VDP auch eine starke Resilienz und ich würde denken, eine gute Meinung und ein Standing und so weiter. Aber das gilt es ja auch, sich darauf nicht auszuruhen und das auszuloten, in welche Richtung das alles weitergeht. Da wünsche ich mir einfach, dass wir die richtigen Antworten finden und weiß ja aber auch, dass daran ganz viele Leute mitarbeiten und entsprechend bin ich irgendwo auch einfach gespannt, was kommt und von Grund auf eigentlich auch zuversichtlich und natürlich gibt es Tage, an denen man da hoffnungsvoller ist und Tage, an denen man mehr Fragezeichen sieht als jetzt irgendwie Antworten. Gar keine Frage, ich glaube, es gehört dazu. Aber so von der Richtung habe ich das Gefühl, sind wir auf einem guten Weg und eine gute, starke Gemeinschaft.
Das war einfach herrlich, das war großartig. Und natürlich weiß man, dass jemand, der mit Wein arbeitet, der in einem Verband wie dem VDP arbeitet, mit ganz viel Herz dabei sein muss. Aber dieses dann zu spüren, dieses zu erleben, wie viel Herzlichkeit du ausstrahlst, liebe Theresa, das war berührend. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dass du
dich mit uns geteilt hast.
Dass du uns deinen Weg gezeigt hast, was dich ausmacht, was deine Überzeugung von Wein ist und uns in unserer Begeisterung für den VDP einfach bestärkt hast. Danke für eure Arbeit und danke für dich, Theresa. Und noch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe, an das Handelshaus Consiovini, an das Handelshaus Schlumberger und natürlich Signitz. Und nicht zuletzt an das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dafür, dass ihr uns händisch und dass ihr uns wirtschaftlich unterstützt, dass ihr an unserer Seite seid und dass ihr uns die Chance gibt, diese besonderen Menschen, diese besonderen Zombies, diese besonderen Fachmenschen zu präsentieren.
Wir danken euch.
Bis nach dem Freitag auch vor dem Freitag, nach dem Podcast auch vor dem Podcast. Und darf ich mich freuen auf die kommende Woche. Denn da reisen wir gemeinsam in den Norden, nach Glücksburg, zu Martin Kammer.
Mein Name ist Hilke Dahlem. Ich bin seit 92 beim VDP und damit bin ich länger beim VDP, als Theresa an Jahren ist. Ich bin mittlerweile Co-Geschäftsführerin, einfach weil Theresa eine super Nachfolge ist.
Ich habe Theresa vor 6 Jahren kennengelernt, als sie sich beim VDP beworben hat auf die Stelle Presse und Kommunikation. Sie war damals noch eine Studentin, kurz vor dem Master. Ein sympathisches Mädel, die große Sorge hatte, dass sie nicht die erste Wahl bei der Stellenbesetzung sein würde, weil sie nicht im Weinbau studiert, noch eine sonstige önologische Ausbildung hatte. Was sie nicht wusste, war, dass just das Kriterium war, das sie ausgeschlossen hatte. Weinkompetenz hatten wir genug in unserer Geschäftsstelle. Wir brauchten jemanden, der Kommunikation kann. Denn man kann sich in viele Themen einarbeiten, aber Kommunikation muss einem liegen. Das Gespräch lief super positiv und wir haben sie postwendend eingestellt. Obgleich wir noch warten mussten, bis der Master abgegeben war. Und wie sie sich entwickelt hat, das unterstreicht ihre Position heute. Sie hat großes Potenzial, was sie von Anfang an bewiesen hat. Und sie kann auch Wein. Denn nicht zuletzt war sie als württembergische Weinkönigin aktiv und ist zudem in einem Weingut aufgewachsen. Sie hat einfach alles, was man für den Job, den sie heute bekleidet, braucht.